lieber Herr Dr. Lanker, Frau Dr. Kahler und ich begrüßen Sie herzlich zu diesem zweiten Gespräch, das wir haben. Ich kann Ihnen sagen, wir haben uns darauf wochenlang gefreut, denn das erste war eine so erfreuliche Geschichte von absoluter Überlänge, gnadenlos. Es war auch von der Moderationsleistung her nicht so die ganz hohe Nummer, gebe ich eindeutig zu. Aber es kam etwas sehr Wichtiges raus, nämlich Dr. Stefan Lanker pur. Und er hat sehr glaubwürdig fachlich und aus seinem Leben und das sozusagen auch noch miteinander verwoben erzählt. Da bin ich Ihnen jetzt noch dankbar für, wie Sie das gemacht haben, sodass nämlich dem Zuschauer es gelungen ist, ein sehr lebendiges Bild von Ihnen zu bekommen und ein bisschen etwas zu beurteilen, was sonst nämlich in dieser ganzen Debatte gar nicht so leicht ist, nämlich zu schauen, traue ich eigentlich dem Menschen dahinter? Woher nimmt der das? Wie ist das, was er sagt, verwoben mit seinem Lebenslauf? Und das haben wir beim letzten Mal ganz toll abgefrühstückt. Ich mache hier auch ein bisschen Werbung also für dieses erste Gespräch, da wir nun ins zweite starten. Jetzt aber haben wir einen, ich will mal sagen, ziemlichen Kräutergarten voller schwerwiegender Themen. Und wir schauen einfach mal, wie lange wir hier jetzt miteinander klarkommen, dass wir das einigermaßen erschöpfend behandeln. Wir haben gesagt, wir nehmen uns ungefähr 2 Stunden Zeit, wenn das nötig ist. Wir werden nicht versuchen, diese Zeit unbedingt zu erreichen, nicht wahr? Wir werden uns natürlich einigermaßen präzise kurz fassen. Ich hatte Sie gebeten, im Vorgespräch zu versuchen, nicht einen viertelstündigen wissenschaftlichen Monolog zu machen, weil das, ich würde mal sagen, so bei 98% unserer Zuschauer aus dem Sessel haut, beziehungsweise so hineinhaut, dass das Schnarchen einsetzt. Das wollen wir vermeiden. Aber ich bin mir Gott sei Dank sicher bei Ihnen, Herr Dr. Lanker, Sie können etwas so lebendig und so packend darstellen, dass ich schon bei unseren Telefonaten, wie soll man sagen, hinterher etwas verzweifelt bin über die Uhrzeit, weil ich das alles so interessant fand. Ja, also das sind so die Hintergründe. Und wir starten vielleicht heute, haben wir überlegt, tatsächlich aus aktuellem Anlass, nämlich den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine, mit dem Thema Biowaffenlabore. Hier haben ja unsere amerikanischen Freunde tatsächlich rund um Russland, möchte man sagen, klingt fast touristisch, haben die Biowaffenlabore hochgezogen. In den ehemaligen Sowjetrepubliken haben die sich praktisch, ich will mal salopp mich ausdrücken, unter den Nagel gerissen, was da stand und nicht bei 3 abgebaut werden konnte und was auch, wie soll man sagen, bei den üblichen Verwerfungen in diesen Staaten nicht so schnell verschwinden konnte. Und das ist ein Thema, da würde ich gerne einmal zunächst, Herr Dr. Lanker, Ihre Ansicht zu diesen Vorgängen in diesen Biolaboren rund um Russland und natürlich auch in Mittelosteuropa hören. Danke.
Vielen Dank. Also zu Biowaffen muss man natürlich auch ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Welche Art von Biowaffen gibt es überhaupt? Wie sind sie eingesetzt worden? Aber das, was wir uns als Biowaffen vorstellen, dass es Bakterien gäbe, die ein Toxin produzieren, also ein Anthrax-Toxin, ja, oder ein Tetanus-Toxin oder ein Botulinus-Toxin, das stimmt nicht. Wenn man sich diese scheinbaren Toxine anschaut, dann sieht man, dass das ganz normale Enzyme sind, Hydrolasen, die im Stoffwechsel, hauptsächlich im anaeroben Stoffwechsel, also ohne Sauerstoff, ganz gewisse sinnvolle Prozesse durchführen. So. Und man kann also diese Enzyme in gereinigter Form literweise trinken. Also zu viel sollte man sich auch nicht ins Hirn spritzen. Und da sind wir schon beim Problem, ja. Nämlich die Art und Weise der Tierversuche erzeugt die Symptome, die man dann den Erregern oder deren Toxin zuspricht. Und das war bei Milzbrand schon so, bei Robert Koch. Ja, es sind einfach grausamste, sinnlose, hirnrissige, also auch damals schon hirnrissige Tierversuche, wo man Riesenmengen Extrakte ins Auge des Frosches, ins Hirn, unter die Haut spritzte. Und spritzen Sie sich mal irgendwas unter die Haut, geht's los. Also,
das kann man hier in jedem Impfzentrum machen, ja.
Ja. Okay, so. Und die Russen haben ihre komplette Biowaffengeschichten in den 70ern aufgegeben und haben begonnen, in diesen Tanks Quast zu produzieren, was sie dann eben auf den Marktplätzen verkauft haben. Und ich habe das ja selber gesehen. Da trinkt man aus einem Becher die ganze Mannschaft. Ja. Also, so, Russland hat, oder die Sowjetunion, muss man sagen, hat diese Biowaffenproduktion aufgegeben. Und erst nach dem Zerfall der Sowjetunion, die ja da einen mäßigenden Einfluss hatte auf die ganzen Biokriegsbehauptungen der USA, was hier da möglich ist, ja, da hat man solche Sachen nicht behauptet, weil es gab zwei Referenzlabore sozusagen für Pocken in Russland und in USA, ja. Und erst als die Sowjetunion weggefallen ist, hat sich das Militär besonnen auf ihren ursprünglichen Feind, mit dem sie schon immer gearbeitet hat, der Unsichtbare, ja, da zu kämpfen. Und das hat ja hier Paul Schreier in seinem Buch hervorragend rausgearbeitet, wie die Taktfrequenz dieser ABC-Übung immer stärker geworden sind. Aber das ist ein Mechanismus, der gekommen ist, weil das Militär für viele oder zwei Jahrzehnte einfach auch seine Berechtigung benötigt. Also hier bitte ich wirklich auf das Buch von Paul Schreier zu verweisen diesbezüglich. Er hat auch hier im Format Wir, also Wissen ist relevant, hat er ganz einen Vortrag darüber gemacht. Okay. Dann, wenn man in die Geschichte zurückgeht, hat man natürlich mit Leichen geworfen, über die Stadtmauern katapultiert und so weiter. Ja. Oder schon bei der Triage, wenn man Verwundete einfach nicht mitgenommen hat oder absichtlich hat da liegen lassen, weil es den Feind zermürbt, wenn in den Schützengräben bei Verdun tagelang ja, die Leute schreien und brüllen vor Schmerzen. Ja. Also sprich, was ist an Biowaffe, was funktioniert, das ist tatsächlich die Angst und natürlich auch der Gestank, der ekelhaft ist. Die USA hat an schmutzigen Waffen, also an Geruchsstoffen gearbeitet, die an den Leuten kleben bleiben, weil es ist so ekelhaft, wenn man nach Scheiße stinkt, da kämpft keiner mehr. Und es ist ja auch das Pfefferspray der Polizei, Apomorphin, das man sich übergibt. Also hier gibt es eine ganze Reihe an tatsächlichen Toxinen, ja, die kommen aber in der Natur gar nicht vor. Ein bisschen Rezept und so weiter, ein bisschen Schlangengift, aber das muss man so stark konzentrieren, dass es überhaupt ein Mensch, also ein Tier größer als ein Beutetier, eine Schlange überhaupt giften kann. Der Rest ist natürlich die Angst, die mich lähmt. Und natürlich haben wir Biowaffen ist natürlich ein Kadaver in einen Brunnen zu schmeißen, ja. Wenn man verbrannte Erde hinter sich lässt, ja, dann macht man natürlich auch die Trinkwasservorräte kaputt, indem man in die Brunnen einfach Kadaver schmeißt. Und wenn die nicht innerhalb von wenigen Tagen rausgezogen werden, ist dieser Brunnen vor Jahren nicht mehr brauchbar, weil einfach so viel Eiweiß wegsickert und danach Nitrat, Nitrit macht. Und deswegen steht auch jeder Sprudelflasche ab 50 Milligramm Nitrat dürfen es die Babys nicht nehmen, weil sie blau anlaufen. So. Und wenn sie das eben länger zu sich nehmen, dann kriegen sie die Pestbeulen. Ja? Und genau diese Pestbeulen haben die Leute bekommen, wenn sie jetzt quasi für ihre Organtransplantation dem Dogma Immunologie folgend Immunsuppressiva bekommen haben. Das sind exakt Medikamente, die sehr viel Stickoxid freisetzen, also das Endabbauprodukt der Eiweiße. Und dieses Stickoxid, ja, dafür gab es mal tatsächlich einen berechtigten Nobelpreis der Medizin. Allerdings war der Grund ein ganz falscher, nämlich die blaue Pille Viagra, weil so funktioniert es, ja. Also wenn ich Stickoxid in meinem Körper anreichere, das macht die blaue Pille, die verhindert den Abbau. Das ist ein Hormon, das ist das erste zentrale Hormon, reguliert unglaublich viele Dinge, unter anderem den Blutdruck und natürlich auch die Sexualität, weil die glatte Muskulatur der Gefäße ist die gleiche Art der Muskulatur, die wir in unserem kleinen Freund haben. Ich sage immer, ja, das relaxiert das Stickoxid, die glatte Muskulatur und dann kann Blut in den Schwellkörper einfließen und dann funktioniert schwache männliche Sexualität letztendlich doch. Und das haben eben die Homosexuellen zu einem Volkssport erhoben, indem sie diese Amyl- und Butylnitrite inhalierten. Das hat früher die heterosexuelle Szene auch gemacht, die aber dann ausgetrocknet war über Nacht. Das ist vielleicht eine andere Geschichte, wenn wir doch Zeit
haben. Kommen wir ein bisschen zurück mal zu den Biowaffenlaboren.
Erklären. Naja, aber diese Stickoxide, das ist Biowaffe, wenn ich Brunnen vergifte. Oder ja, wie Israel es geschafft hat, die Palästinenserlager zu räumen. Die haben einfach gesagt, jetzt wären Biowaffen da und die Brunnen seien vergiftet. Waren natürlich nicht vergiftet, aber die Palästinenser waren alle weg, ohne dass ein Schuss gefallen ist und ohne dass einer gestorben ist. Ja? Also das ist Biowaffe, die Angst.
Lüge und die Angst. Ne?
Und das Nichtwissen der Betroffenen, die diese Angst schlucken. Und die haben wir doch ganz zentral. Und die haben wir doch jetzt in Corona, Gott sei Dank, haben wir ein globales Dogma, das die ganzen Menschen durchgeschüttelt hat. Ja, jeden hat es betroffen, direkt, indirekt, wenn er jetzt nicht jemand verloren hat durch die Impfung oder schwer geschädigt, ja, und so weiter. Oder eben wirtschaftliche Einbuß, die ganze Gastronomie liegt da nieder, nicht nur die Gastronomie, Automobil und so weiter, ja. Und es hat uns eine Politik, über die wir früher im Karneval vielleicht gelacht hätten, hat es uns an die Oberfläche gespült, ja. Und das hat einfach Corona möglich gemacht. Auf der anderen Seite ist es ein globales Dogma. Und wir haben ein globales Kommunikationsmittel, das Internet. Sie können es nicht ganz ausstellen. Russland wird jetzt abgeschaltet, ja, aber der Rest nicht, weil zu viel Wirtschaft dranhängt, ja. Und deswegen ist die Virusfrage sehr, sehr, sehr zentral, auch besonders für die jetzige Situation. Weil wenn den Leuten aufläuft, dass sie auf der Nase rumgeführt worden sind, ja, und von wem alles? Von den Guten und den Bösen, ja. Dann hat es durchaus die Kraft, dass sie sich alle besinnen und fragen, wer macht uns eigentlich Angst?
Stefan, bevor wir da reingehen, könnte ich auch etwas zurückkommen, was die sogenannten Biowaffen angeht. Schon klar, schon verstanden, das, was die sich denken oder was publik gemacht wird, funktioniert nicht. Nur, jetzt kommt die berühmte Frage, woran sterben gewisse Tiere dann, wenn Anthrax ausgerufen wird? Also ich habe es vor ein paar Jahren in Afrika erlebt. Da waren in einem Fluss, trieben 10 Flusspferde. Die wurden dann, kamen in die Pathologie, wurden obduziert. Anthrax wurde ausgerufen. Gut. Gehe ich jetzt davon aus, dass da Gifte produziert wurden in dem Wasser? Ist da Verwesung aufgetreten? Was kann es gewesen sein?
Also das glaube ich nicht. Wenn man den Ganges anschaut, wie viel Fäkalien und Leichen dort drin sind. Ja, also das Wasser hat eine sehr große Reproduktion, also Selbstreinigungskraft. Ich denke eher, dass eben durch die ganze Wildwestmanier, wie hier Landwirtschaft betrieben wird oder sobald irgendwelche Erze gefunden werden, wird ja die indigene Bevölkerung wird ja abgeschossen, vergiftet, auf jeden Fall vernichtet. Ja, und es trifft natürlich auch die Tiere und es ist doch klar, ist logisch. In jedem Menschen, in jedem Tier finde ich das, was man als Anthraxbakterien bezeichnet. Mhm. Ich finde das, was wir als Tetanusbakterien bezeichnen. Ja, und ich meine, bei Diphtherie sieht man es ja. Oh, ja, jeder Mensch hat das Diphtheriebakterium, aber es braucht ein Virus, der das Diphtheriebakterium infiziert und dann wären unsere eigenen Diphtheriebakterien gefährlich. Also das ist so die Sache, die hier läuft.
Also gehe ich jetzt davon aus, dass wenn solche Nachrichten kommen, es handelt sich um einen Fall von Vergiftung.
Ja, also es braucht nicht immer Vergiftung sein, wenn jetzt Tiere verjagt werden, weil ihre Weidegründe beschossen werden oder hier eine Mine stattfindet, dann haben die genauso, ich nenne das eine Leib-Seele-Biologie, ja, wie der Mensch und dann trifft es einfach, ja. Und wenn wir jetzt schon in Afrika sind, das, was als Ebola bezeichnet wird, man muss sich das doch mal vorstellen, was die veranstalten im Kongo oder jetzt, wo nach Lithium gegraben wird. Die Leute werden schlichtweg vernichtet, ja. Und die es überleben und dann irgendwann mal in Ruhe kommen, die haben doch riesen, eben wie es medizinisch oder wissenschaftlich heißt, Revierkonflikte.
Auf
und
jeden Fall.
Und wenn es gerade mit in Heilung geht, dann habe ich einen Durchfall. Und ich habe einen Freund, ich glaube nicht, dass er jetzt will, dass ich seinen Namen benenne, aber der geht überall hin, wo Hilfe gebraucht wird als Arzt. Ja? Mhm. Und so viel kann ich sagen, er arbeitet bei der Schweizer Sektion Ärzte ohne Grenzen und die haben bei Ebola einfach eine hundertprozentige Heilungsrate. Da ist kein einziger gestorben. Und nebendran waren die Deutschen, die die einfach vergiftet haben mit Riboferin und so weiter. Das sind höchst toxische Medikamente, die jetzt die Covid-19 stigmatisierten Personen kommen. Das ist eigenständig tödlich. Das ist Rattengift, ein schnell tötendes.
Das heißt, da sind zwei verschiedene Ärzteteams oder noch mehr nebeneinander. Und im einen Ärzteteam verrecken die Leute im Dutzend billiger und im anderen kommen die mit gesunden Knochen und Funktionen da wieder raus, ja?
Genau. Warum? Wie ist ein Ebola definiert? Durch Durchfall, massiven Durchfall, tagelang Durchfall. Ja, so. Und da haben einfach die Schweizer abgeschätzt, wenn sie keine Wagen hatten, ja, wie viel Flüssigkeit hat der Mensch verloren? Und genauso viel Flüssigkeit wurde täglich infundiert. Und da ist keiner gestorben. Null.
Unfassbar. So einfach.
Das war sogar publiziert.
Und haben die Menschen das nicht gemerkt, dass wenn ich in das Zelt gehe, dann komme ich nicht
Ja, die haben halt irgendwie, war da was drin im Loch in deren Käse. Auf jeden Fall sind sie alle, haben sie überlebt und fröhlich und glücklich. Aber ich meine, das Ding ist halt, die Herausforderung, die wir doch haben, ist einfach. Wenn wir die Biologie kennen, wissen wir, es kann keine Erreger geben.
Ja, klar.
Die Mechanismen, die uns krank machen, sind bekannt. Und es gibt kein Symptom, das man jetzt Covid-19 nennt, ja, das nicht erklärbar wäre in der sogenannten Leib-Seele-Biologie. Es gibt keine Krebsart, die nicht erklärt ist. Und ich meine, das ist doch die Herausforderung, die wir haben.
Auf jeden Fall. Ja.
Und die Mehrheit der Bevölkerung glaubt noch. Ja. Bis die Virusfrage gestellt wird, weil dann wachen sie auf. Glaubt noch an eine Biologie des Terrors, dass unsere eigenen Moleküle, unsere eigene Substanz, vielleicht war es ein bisschen angedetscht von Oma, Opa, ja, hat vielleicht oder zu wenig oder das Falsche geraucht und dann boom, plötzlich habe ich eine Terrororganisation, die nennen wir Krebs, die nur vorhat, mich zu töten und stärker ist wie ich. Und dann noch auf Wanderschaft geht. Und diese Idee des Terrors in meinem Körper, der auf Wanderschaft geht, wenn ich böse bin, wie Sie immer herrlich sagen, Wohnzimmersprache, ja, dann sage ich vom Hintern ins Hirn, ja. Also diese Idee, und da hört aber der Spaß schon auf, leider, das reale Leiden der Menschen mit dieser K-Diagnose, das Wort darf man ja gar nicht sagen, weil es ist purer Voodoo. Es ist Voodoo. Und Voodoo funktioniert.
Das sieht man absolut.
Die Leute glauben doch an alles. Ich muss nur ein Dings hochholen und dann zappelt da ein Teufelchen und dann ein paar Kinder fotografieren, die sie dann noch an anderer Stelle Jahre zuvor erschossen haben. Und dann heißt ja der Böse und so weiter. Kennen wir doch alles. So. Und so funktioniert doch Angst. Diese Bilder nimmt doch der Mensch als wahr auf. Und so wird doch Angst erzeugt. Und das ist die Biowaffe.
Richtig.
Die Bilder und die falschen Worte der Leute dazu. Diese Kombination, wenn das uns anstrahlt, hypnotisiert von Riesenaugen, eine Übermacht signalisieren für unsere Biologie, dann sollen wir doch aufhören.
Also ich kann vielleicht mal ganz kurz einwerfen, wie Ebola auf mich gewirkt hat. Ich habe diese irrsinnigen Bilder gesehen, wo also irgendwelche ansonsten netten afrikanischen Menschen in Wahnsinns-Plastikklamotten gehüllt waren und mit unglaublichen, wie soll man sagen, Giftpräventionen und Vorsichtsmaßnahmen da tatsächlich herumliefen. Und dann hieß es ja, und das sei ja so furchtbar tödlich. Ja? Und jetzt, ich war schwerstens beinahe, ich dachte, oh Gott, ich werde in meinem Leben nicht nach Afrika reisen, das ist ja mörderisch. Und dann, gut abgesehen davon, dass meine Frau Kiswahili spricht und hat da ein Jahr lang gelebt, ja, es ist natürlich dann so, dass man schon denkt, kann das eigentlich alles so wahr sein? Und dann kommen wir hier zusammen und wir hören, was für ungeheuerlich, also natürlich auch ungeheuerliche Verdienststärken erzeugende Botschaften da aus der Industrie kommen, die mit unglaublichen Gewinnen aufwenden. Was war BioNTech im abgegangenen Jahr, in den ersten 9 Monaten 7,3 Milliarden Euro netto? Ja, netto. Also mit Kirchensteuer und allem, ja.
Besonders die.
Also ist schon krass.
Eine Frage noch zurück zum Milzbrand. Ja. Was meinst du, war in den berühmten Milzbrandbriefen in den USA damals? Also, Gift oder was auch immer?
Gar nichts. Mehl.
Mehl.
Punkt. Mehl, und? Sonst gar nichts. Hundertprozentig.
Die Nein. Leute, die da tatsächlich gestorben sind vor
lauter
Angst. Es
sind fünf, Angst. Bitteschön, fünf. Sind gestorben, ja. Nachweislich an einer Überdosis eines Breitbandantibiotikums made in Germany von der Firma Bayer. Und dieses Ding heißt Ciprobay. Und das schießt uns die Bakterien ab, die den Sauerstoff veratmen. Die nennt man Mitochondrien. Und dann ersticken die Leute innerlich.
Letztlich, doch Bakterien eine Vergiftung.
Natürlich. Ich je nachdem, ich kann Diphtheriebakterien, war Diphtherie, ich kann irgendwas rumzaubern und dann heißt es, war das oder das, was halt gerade reinpasst. Aber die sind richtig ausgeknipst worden, die Leute, mit Ciprobay.
Wenn man das hört, kommen wir dahin zu sagen, dass unsere Medien dermaßen durchkorrumpiert sind, dass die Geschichte, die Sie uns jetzt hier gesagt haben, Herr Dr. Lanke, dass die schlicht nicht stattfindet, zu lesen.
Man muss aufpassen, dass wir nicht selber auch Angst erzeugen und dazu beitragen, weil die ist tödlich. Und diese Angst, die da ist, wenn wir es schaffen, diese Angst aufzulösen, in Wohlgefallen, dann kommen wir aus der Krise raus. Auch das, was jetzt da drüben gerade passiert, dann kommen wir raus. Weil dann sieht die Bevölkerung, der Kaiser gibt's gar nicht. Nicht nur, dass er nicht nackt ist, ihn gibt's nicht. Es gibt nur Leutchen, die irgendwelche Mäntelchen oder Schilder tragen und so weiter, ja, weil sie Geld dafür kriegen. Und da muss man aufpassen. Ich bin eben früher, dachte ich auch, das ist alles durchgetaktet, die Angstmacher, bis ich dann feststellte, nee, da blickt ja selber keiner durch, was er da sagt. Und was er da macht. Also ich habe noch keinen getroffen, der mit Vorsatz arbeitet. Und ich kenne Gallo persönlich. Ich war eng mit Cal Mullis, dem Nobelpreisträger, der die PCR erfunden hat, befreundet. Wir hatten einen Riesenspaß miteinander. Der hat eine Wette gegen mich verloren, dass es überhaupt kein Virus gibt, kein Retrovirus. $1,000 musste abdrücken, ja.
Hat er das geglaubt vorher, dass es das gibt?
Ja. Nee, aber er hat ja bei seiner Nobelpreisträgerrede gesagt, so weit war er im Jahr 93 schon. Ja, also ich bin 92 an die Öffentlichkeit gegangen und so habe ich ihn auch bald klar kennengelernt. Ja. Er hat 93 gesagt, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass HIV AIDS macht. Das hat er gesagt bei seiner Nobelpreisträgerin.
Das ist schon mutig, ja.
Ja. Das ist erheblich. Das war damals nicht mutig.
Ich meine, mutig ist, nichts zu sagen oder da mitzumachen. Das ist mutig, weil uns holt es doch alle ein.
Weil es Eis so dünn ist, ja.
Und das hat wiederum Ivan Illich, der große kroatische Denker, der eine der Ursachen entdeckt hat, warum die Medizin komplett durchgekocht ist, ja, weil eben sie Bestandteil des Wirtschaftens sind und jedes Jahr ein Rendite-Plus machen müssen, aber das gibt unsere Biologie nicht her. Und deswegen übertreiben sie Stück für Stück und merken gar nicht, wie der Frosch im warmen Wasser, dass es immer heißer wird, ja?
Ja, das ist der ganz.
Ivan Illich hat Corona vorhergesagt. Es wird der Tag kommen, wo sie sich aus Angst und Antibiose umbringt, die gesamte Gesellschaft. Das hat er vorhergesagt.
Da muss man das gute Geschäft natürlich gut kennen, ja, dass man weiß, irgendwann kommen die nicht mehr raus, sozusagen.
Was man aber auch sagen muss, was mir damals sehr weh getan hat, ich habe ihn dann im Haus der Barbara Duden, eine ganz schlaue Feministin, die hat ein wunderbares, wichtiges Buch geschrieben, Der weibliche Körper als öffentlicher Ort. Ja? Und da war eben die Einladung, um die Idee zu diskutieren, dass Ivan Illich mit seinen ganzen Geldgebern, die waren also zusammen eine halbe Milliarde schwer, dass wir sämtliche Plakatwände, Litfaßsäulen kaufen und da draufschreiben, was die Bundesregierung nachweislich weiß zu HIV, dass eben das Ding nicht isoliert ist, der Nachweis nicht gelungen ist. Nicht nur, dass er nicht gelungen ist, dass die Virologen antiwissenschaftlich sind, keine Kontrollexperimente, dass sie typische zelleigene, also gewebseigene, noch einfacher, Bestandteile des Reagenzglases gedanklich zusammenbasteln, das an alle Hauswände zu schreiben, uns in Talkshows einzukaufen und so weiter. Und das war ein Vorbereitungstreffen für diese Aktion im Mai 95 im Haus der Barbara Duden in Bremen. Ja. Und dann hat er aber gesagt, nee, er hat sich's anders überlegt, die Menschheit ist zu doof zum Überleben. 76 ist er mit dem Buch reich geworden. Es hat die Clubs of Kos gegeben. Ich bin selber hingefahren auf die Insel Kos in einen dieser Clubs of Kos. Da sind heute noch 5 Hausmeister. Die halten das Gras niedrig. Die Scheiben putzen sie leider mit zu scharfen Mittelchen. Total alles milchig. Die Stühle sitzen da, die uralt Röhrenanlagen, Lautsprecher noch und so weiter, aber da funktioniert nichts mehr. Damals hat Ivan Illich gesagt, hat die Pharmaindustrie kapiert, dass sie nicht nur den Ast absägen, auf dem wir sitzen, sondern den ganzen Baum. Mit durch diese Mechanismen, die er entdeckt und aufgezeigt hat, die niemand merkt, aber so gigantisch geworden sind, ja, dass sich auch niemand traut, dran zu gehen. Und das ist doch eine endogene Waffe des Kapitalismus, die niemand kapiert hat, dass es allen gut geht, weil sie irgendwo in den Geldströmen sich dick und schön und weich gemacht haben und da partizipieren wollen. Die wollen doch nicht aufgeben, die wollen doch auch immer ein bisschen mehr. Ja. Und das das grundlegende Problem, dass auch die Journalisten da alle mitmachen, weil sie an den Geldtrögen sitzen, ja, und deswegen Mietmäuler sind. Mietmäuler. Ja. Die letzte Journalistin, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, vielleicht können wir das ja auch rausschneiden. Ja. Die letzte
Bitte Journalistin. Bitte sagen Sie nur Sachen, die drin bleiben können.
Die letzte Journalistin, die Deutschland hat, ist die von mir hochgeschätzte, verehrte Gabriele Krone-Schmalz. Die überall, wo es ums Vorzeigen geht, ja doch Narzissten vorne sind, die davon leben, andere zu schädigen, zumindest kaputt zu machen. Ja? Und das ist doch Biologie. Wenn die wirkliche Biologie bekannt ist, dann wird doch klar, dass es Traumatisierte sind, die andere wieder traumatisieren. Und das ist die Ursache dessen, wo wir heute haben.
Für mich ist eigentlich schockierend an der Stelle, dass wir tatsächlich in den 90er Jahren die Chance gehabt haben, diesen ganzen Wahnsinn, der heute gekommen ist, sozusagen, 25 Jahre später oder mehr, abzuwürgen, unmöglich zu machen, indem wir damals streng bei der Sache und auf den Fakten geblieben wären und hätten nicht nachgelassen oder wie ein einzelner großmögender Mann erklärt, die Menschheit ist zu blöd zur Rettung.
Würdest du im Nachhinein sagen, das war eine weise Entscheidung von Ivan Illich oder hast du da immer noch die Träne im Knopfloch?
Also mich hat so maßen schockiert, dass ich 5 Jahre nicht darüber reden konnte, weil wenn man Trauma hat, bleibt das Trauma im Unterbewusstsein, dass man überhaupt überleben kann. Ja.
Ja.
Zumal ja eine Masse Geld da war, die hätten das machen können. Ja.
Ja klar, also die Lösungsphase, nachdem mir das rausgerutscht ist, und das war in der Wohnung von Erwin Schargaff, der hat mich 6 Jahre betreut, ja, in unserem damaligen Verein Wissenschaft, Medizin und Menschenrechte. Mhm. Ja. Von dem habe ich unglaublich Wichtiges gelernt. Schon bevor ich ihn persönlich kannte, ja, hat er verhindert, dass ich ein Edelstudent geworden bin.
Ach, das habe ich, ja.
Weil mein Lehrer in der Schule, in der Oberstufe gesagt hat, pass auf, wenn du hier an diese Elite-Universität da gehen möchtest und Genetik studieren und so weiter, dann musst du dieses Buch gelesen haben, weil das stimmt einfach gar nicht, was die alle behaupten. So, und er hat dann verhindert, ich habe eben im 3. Semester war ich schon im Labor, da ist mir eine Nervenfärbetechnik gelungen an Meerestieren, die ist nicht gelungen. Die konnten an Insekten Nerven färben, aber nicht an Meerestieren. Und da haben sich zig Diplomanden, Doktoranden die Zähne ausgebissen und der Professor hat gesagt, gut, wenn du hier jobben willst, weil ich habe im 3. Semester habe ich kapiert, das Studium ist nicht da zum Lernen. Und haben mich ins Labor gedrängt, war da, habe gearbeitet als Hiwi, als Hilfswissenschaftler. Da ist mir diese Färbetechnik gelungen, indem ich einfach nach überlegt hat, was ist prinzipiell anders bei Meerestieren und Insekten? Und genau das, was im Blut prinzipiell anders ist, das habe ich dann ausgeglichen. Dann hat die Färbung funktioniert. Dann kam ich ans Elektronenmikroskop und konnte dann dorthin, wo ich hin wollte, in die Meeresbiologie. Weil
da konntest du dann die Phagen entdecken. Da
genau, phagenähnliche Strukturen. Und dieser Meeresbiologe hatte keinen Zugang zum Elektronenmikroskop. Und für den wog ich Geld. Während der andere Professor, der hatte mehr Geld, das war ein Ordinarius, das war Professor Rathmeier, und der war in diesem, ein großer Zoologe, also ein wirklich begeisternder Biologe, der begeistert war, einer der ganz wenigen, die wirklich das gelebt haben, wofür sie auch bezahlt haben. Also die hätten es auch gemacht, wenn sie nicht dafür bezahlt worden sind. Ja. So. Und der war in dem Jahr Präsident der Studienstiftung für das deutsche Volk. Also wenn man da drin ist, ist die Karriere gesichert. Man hat damals 5.000 Mark, glaube ich, gekriegt. Der deutsche Pflanzenphysiologe Hans Mohr in Freiburg, der war absolut begeistert. Was? Du hast ein harmloses Virus entdeckt? Das ist ja der Wahnsinn. Du fährst hier nicht zurück. Sekretär, ruf den Professor an, der bleibt da heute Nacht. Wir zahlen alles, Hotel und Dings und neues Ticket und so weiter. Der geht so schnell hier nicht weg. So, und der nächste war denn der Büb an der Schlossschule Salem, also ein Geisteswissenschaftler, der mir auf den Zahn fühlen musste. Und er hat mich nach sieben Minuten war meine wissenschaftliche Karriere zu Ende, weil er mich rausgeschmissen hat. Ich habe auf Schadaff Bezug genommen. Ich habe gesagt, also das war noch vor meiner Entdeckung. Ja, da war ich also gerade mit der Nervengeschichte, die hatte ich durch. Das war schon eine Sensation. Und damit habe ich angegeben, guck mal, ich kann was als kleiner Student. Ja. So. Und dann sage ich, Schadaff, ich will Biologie machen, aber ohne die Behauptung, ich könnte die Biologie verbessern.
Und das war sozusagen der Selbstschuss.
Und dann rastet der aus, rastet aus und sagt, das ist dieser alte, dreckige Mann, der es nicht verknüsern kann, dass er keinen Nobelpreis bekommen hat.
Brutal.
Und dann wollte ich wissen, und ich habe ihn kennengelernt, wir haben uns in Österreich zigmal getroffen, wir haben uns Dings getroffen. Und leider ist es auseinandergegangen, weil er sich in meine Freundin verliebt hat, die damalige Freundin. Und das hat sie ihm nicht verziehen. Und dann hat er mit mir auch gebrochen, die letzten 2 Jahre seines Lebens. Und ich weiß noch, ich war in Gmunden, einen Vortrag zu seinen Ehren über Gentechnik zu machen, weil er eben diesem Buch sagt, es gibt keine Gentechnik, das funktioniert nicht. Sie zerstören alles und er hat gesagt, die Mongolen haben wir vor Wien aufgehalten, aber heute sind sie überall. Ja, er benutzt also eine ganz drastische Sprache über die Gefahr von diesen Biologieverbesserern, was da ausgeht, die auch Biowaffen behaupten und Gene. Ich meine, ja, aber ist das ja auch nicht, dass sie sich das ausgedacht haben, sondern, und das war eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich ab dem Jahr 2014 habe machen dürfen, Schritt für Schritt. Es ist der Rahmen unserer Kultur, der vor 2.500 Jahren abgesteckt worden ist, der uns zwingt, so einen Quatsch zu denken. Es gibt keine andere Denkmöglichkeit.
Stefan, da müssten wir aber noch...
Außer materielle Defektträger. Ja. Ja. Und seit Virchow 1858, nachdem er seinen wissenschaftlichen und humanen Anspruch, der richtig und wichtig ist, den er 1848 in der Revolution vorgetragen hat, unter Lebensgefahr, den hat er komplett aufgegeben, hat es ins Gegenteil gekehrt und gründet eine Biologie des Terrors und der Euthanasie. Und das hat dem preußischen König gefallen. Ja? Er kam eben an diese Philosophie des Demokrit, der den Materialismus etabliert hat. Übrigens auch aus gutem Grund, weil er sagte, wir wollen nicht in der Erklärung des Lebens und der Krankheiten, wir wollen hier keine Religion drin haben, kein Geist, kein Gott, kein Bewusstsein, weil die Religion den Menschen immer Angst machen vor dem Göttlichen. Das war der Anspruch eines Demokrit und holt aus Persien die Atomtheorie und sagt, naja, also pass auf, Wissenschaft ist, indem wir sagen, es gibt Atome, die existieren, die sind halt ewig. Aristoteles hat gesagt, habt ihr einen Schuss in den Ofen? Woher kommt die? Wo die Energie? Wer ist der Beweger? Nein, Wissenschaft ist, wir setzen, und dann fängt die Wissenschaft an. Und dann den Rest kennen wir ja. Das war alles ausformuliert. Unsere ganze Biologie, unsere ganze Atomtheorie kommt von dort exklusiv, bloß sie hat in der Realität keinen Bestand. Und dann eben die Atome bumsen an den, also berühren sich, ja, dann gibt es die Moleküle und dann die Zelle und dann
irgendwas macht, dass es sich bewegt.
So, ja. Und da ist natürlich, hat Virchow im 58, es gab ja ein Rollback nach dieser Geschichte. Der Hintergrund hat ja auch wiederum Paul Schreier super gut herausgearbeitet in seinem Buch, Wer regiert das Geld? Und wer das Geld regiert, regiert die Welt. Also, so. Und er hat ja gezeigt, gerade der alte Fritz, der hat es ja kapiert, dass man nicht die Banken das Geld schöpfen lässt, sondern das muss der Staat selber machen. Und beschreibt er im Detail, wie die Banken das unterwandert haben, ja?
Ja.
Und seit der Zeit hier die Politik machen, ist ja
klar. Und der Monarch versteht das natürlich, weil dann ist er seine Macht los. Denn der, genau, der das Geld schöpft, hat die Macht.
Ja. In dieser Zeit, wo die Banken die Macht übernommen haben, das ist ja nicht ein Phänomen von heute, bitteschön.
Nein, Gottes Willen.
Sondern da ist die Biologie, haben sie denn angepasst und unter dem Einfluss von Demokrit, und das ist auch wiederum etwas, den Bildersturm der Urchristen hat ein einziges Bändchen überlebt. Das ist hier in einer Klosterbibliothek im Süddeutschen, hat es 1408 hat es ein Sekretär eines Papstes entdeckt, ein Medici-Finanzierter, der denn auch auf dem Konzil in Konstanz dabei, wo sich die katholische Kirche abgeschafft hat, definitiv. Das war der Startpunkt der Renaissance übrigens. Ja. Jetzt muss ich aufhören, dass ich nicht zu weit
abschweife. Sonst kommen wir in die Kulturgeschichte.
Also meine Seminare sagen immer, ich hätte ein Virus und das heißt Tangentitis. Ich würde immer in die Tangente gehen und die kann schon nur 10 Minuten dauern, aber ich würde wieder eine Punktlandung machen.
Okay, aber die Frage, also lassen wir jetzt das Konzept. Bewiesen ist, nicht wahr?
Ja. Wir schicken das jetzt in die Tangente, genau, Stefan. Ja. Und ich frage noch mal was anderes hier zurück. Nochmal zu dem leidigen Milzbrand. Dir ist doch sicher ein Begriff, dieser angebliche Milzbrandversuch auf dieser britischen Insel Grignard.
Nein, das ist Quatsch.
Ja, dass es da hieß, auf Jahre war dann der Boden verseucht.
Nein, und gar nichts.
Was ist da passiert? Was meinst du? Gar nichts.
Nichts, null.
Die haben einfach nur die Insel gesperrt, weil dieses Märchen aufrechterhalten.
Das gehört zur Angstpolitik dazu.
Alles klar. Ich hätte gedacht, vielleicht war da ein Atomversuch oder irgend sowas.
Nein.
Angstpolitik. Nur simpel Angst, damit das Märchen aufrechterhalten wird.
Absolut.
Wahnsinn.
Und die Engländer sind ja Spezialisten darin. Ja. Ich meine, die Amis haben ja von den Engländern gelernt, wie man Politik macht. Also man muss ja, jetzt sind wir wieder in der Politik. Also lassen wir es.
Wir machen jetzt was Schönes. Was ist möglich? Also Gene, ne? Genmanipulation, Biowaffenlabor und wo man da versucht, Insekten irgendwie so zu manipulieren, dass sie fürchterliche Dinge anstellen, wenn sie den Menschen stechen. Was machen die da mit den armen Insekten?
Oh nein. Also.
Ich gebe es nur weiter.
Die Theorie ist, sie lassen die in irgendwelche Bakterien aufschlürfen und die sind toxisch und die Bakterien, Anthrax zum Beispiel, würde wachsen und dann erst wenn die Sporen gebildet werden, dann und die Sporen vorzeitig freigesetzt, wenn der Organismus stirbt und bums, dann seien die toxisch. Ja? Das sind alles widerlegte Sachen. Ich meine, schauen Sie sich mal an, da gibt es eine Übersichtsarbeit aus dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Ja?
Mhm.
Also, da hat sich noch kein Journalist getraut zu sagen, dass es irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind. Und da gibt es eine Arbeit aus dem Jahr 1999 zur Frühgeschichte der Virologie. Und da können Sie nachlesen, dass einfach es damals 2 Virologenschulen gab und die Gelder flossen nicht so reichlich wie heute. Und dann haben die einen auf die Finger der anderen geschaut und die anderen auf deren Finger. Und dann haben sie die Kontrollexperimente gemacht, die sie nie gemacht haben. Also Gruppe A macht die Kontrollexperimente der Gruppe B, der Virenschule B. Mhm. Virusschule B macht und publiziert die Kontrollversuche der Virusschule A. Und dann haben sie sich aufgelöst. Dann haben sie mit dürren Worten des Bedauerns gesagt, wir lagen komplett daneben. Es hat niemals ein Übertragungsversuch funktioniert.
Mhm.
Und das können Sie in aller epischer Breite, mit aller Literatur können Sie das nachlesen, ja, in deutscher Sprache. Ja, müssen nicht einmal ein Übersetzungsprogramm wenn Sie Englisch können. Ja. So. Und so ist es geblieben. Es sind exakt die Tierversuche, die Art und Weise, wie jetzt in ein Hirnextrakt eingebracht wird. Mhm. Man gar nicht einmal ein Löchle bohren durchs Auge oder durchs Ohr direkt ein Drittel rein. So hat Pasteur die Tollwut bewiesen. Ja. Und er war ein deutschen Hasser. Also was hat er gemacht?
Deutschen Schäferhund genommen, ne?
Genau. Und er hat die senkrecht angebunden, fest angebunden, ja. Tagelang schon, dass sie eigentlich gut für die rezeptibel werden, für die nachfolgende Infektion. Da waren die ja schon halb tot am senkrecht angebunden. Nichts trinke, gar nichts.
Was?
Und ja, und dann ein Drittel des Hirnvolumens reinspritzen. Man muss es doch nur lesen. Bitteschön. Oder was Robert Koch gemacht hat. Ich nenne den einen Froschaufbläser.
Das ist einfach organisierte Quälerei.
Der hat die Frösche aufgeblasen. Und dann sagt er, wenn denn die Haut abfällt, dann sagt er, oh, das ist einfach nur lesen, die Originalpublikation lesen, dann hat man es gesehen. Fertig, aus. Aber die Angst ist so groß, dass sich die Leute gar nicht trauen, selbst die Literatur, die in Deutsch vorliegt, zu lesen. Hm. Weil sie alle hypnotisiert sind. Das ist doch die Situation. Das ist doch die Situation. Und es ist kein Spaß, die Mehrheit der Bevölkerung. Also ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung eben kapiert hat, mit Corona ist gar nichts dran. Die Mehrheit.
Ja.
In Österreich 2/3, klar. Ja. Aus spezifisch österreichischen Gründen, die ich kenne natürlich. Nicht natürlich, aber als Nachbar, ja. Ich wohne ja 10 Minuten in Österreich und bin da sehr oft. Ich war in der ganzen Pandemie, wenn um 8 Ausgangssperre war, haben meine Vorträge dort begonnen. Ja? So. Und der Punkt ist doch der, sie übertreiben, um abzulenken. Mhm. Und jetzt haben doch diese Leute, die jetzt ablenken, ganz massiv, die wissen doch, dass sie übertrieben haben mit ihrer Angstmache und dass die Angstmache aufgeflogen ist. Laut Lauterbach hätten wir doch schon alle tot.
Heute wäre.
Ja, also gestern, und heute erste, geht. Bis zum ersten, das war ja jetzt schon vor 17 Stunden, ja. Also bitteschön. Mhm. Und das haben die Leute kapiert. Und deswegen machen jetzt auch alle Journalisten und alles, was sich so links definiert, ja, macht da mit, weil die alle wissen, ey, uns kann jetzt nur der große Krieg retten, weil wir hier uns schon längst nackig gemacht haben. Okay. Jetzt kommt noch was dazu. Die Ehrlichen, die wirklich aus Neugierde zur Wissenschaft reingegangen sind, die haben spätestens im 3. Semester haben sich sie aus dem Irrenhaus, das Ivan Illich so benennt, haben die sich verabschiedet, weil sie gemerkt haben, da ist keiner, der für irgendwas brennt, es ist nichts koordiniert. Jeder Professor hat sein eigenes Züppchen. Und ich kann ganz klar sagen, das durchschnittsemotionale Alter der Professoren an der Universität ist 5 Jahre. Da geht's nur um Sandkasten. Die haben auch keine Emotionen, wie jemand, der, sagen wir mal, eine emotionale Reife von einem Jugendlichen erreicht hat oder komplett emotional ausgereift ist, die 21 Jahre wie Wladimir. Wladimir.
Ja. Oh, der Buhmann. Ja, ich weiß.
Ja. Also der ist emotional ausgereift. Ja. Daran sieht man das, gell? Dass sich nicht doch jeden Pups gleich aus der Dings bringen lässt, ja. Und das meine ich eben, ist, wenn man die Biologie kennt, dann versteht man auch sich selber und dann versteht man den anderen, dann braucht man auch nicht mehr urteilen. Bloß das Ausmaß, wie diese gefährlichen Narzissten, welche Macht die haben, beziehungsweise zu welchen Marionetten sie geworden sind, ohne das wahrscheinlich selbst zu ahnen, das ist doch das Gefährliche. Ich bin sicher, da hat keiner von denen, die an der Oberfläche auftauchen, hat irgendwie eine Ahnung. Dazu sind die viel zu unterentwickelt, leider. Es hat auch einen Vorteil, unterentwickelt zu sein, wenn man bleibt, weil dann hat man auch eine Vorstellungskraft. Ja. Aber wenn man einfach mal von seinen Eltern so gequält worden ist, dass man die Quälerei weitergibt, ja, weil man es nicht aufgelöst hat, das ist doch das. Und von diesem Volk lassen wir uns regieren, sozusagen. Ja. Von traumatisierten Narzissten.
Und jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil wir haben ja diesen wunderbaren, berühmten Professor Bhakti, der so ehrlich betroffen ist von diesem Corona-Missmanagement. Aber der kann ja, wie soll man sagen, offenbar, wenn ein Buch den Namen Lanka trägt, dann kriegt er die Seiten nicht auseinander, oder wie ist das? Ich verstehe es nicht.
Also, persönlich ist er mir ganz lieb.
Und das ist ein ganz feiner, gestellter Mann, ja.
Freunde haben seit 2 Jahren intensiv versucht, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das kumulierte dann so weit, dass wir uns im Mai letzten Jahres in einer Zoom-Konferenz gesehen haben und zum ersten Mal und miteinander geredet. Da war auch der Wolfgang Wodak dabei. Und der fragte mich dann ja, was ich denn von deren Plänen halte. Jetzt irgendwie, jetzt haben wir die Endlösung, jetzt werden wir den Schweizer beibringen. Jetzt geht man alle zum Blutmessen und messt irgendeinen Parameter. Und dann nach dem Impfen dann wieder, also es war ja eine Aufforderung.
Die Meere, dieses Ding, ne?
Und dann lasst euch wieder messen. Dann habe ich gesagt, sag mal Kinder, es ist zum Weinen, was ihr macht. Seid ihr denn Gaga? Wie soll denn eine Volksabstimmung funktionieren, wenn die Medien, Wohnzimmersprache, jede Sau durchs Dorf jagen können? Dann stimmt doch das Volk immer gegen sich ab. Das habe ich doch gesehen. Ich war in der ersten Gentechnik-Abstimmung in der Schweiz, war ich ganz zentral dabei. Da gab es zwei ehrliche Leute bei Greenpeace ganz oben und es ist maximal torpediert worden. Die Pharmaindustrie hat Plakate aufgestellt von der Leibowitz, Kinder, schwarz-weiß, die waren so traurig, ja, dass jeder geweint hat, ja, und ich habe AIDS, nur Gentechnik rettet mich, ich habe Krebs, nur Gentechnik rettet mich. Also diese Abstimmung damals hatte die geringste Wahlbeteiligung ever. Und Greenpeace hatte damals 100.000 Mitglieder in der Schweiz. Und wenn man die aktivieren könnte, dann hätten wir Gentechnik in der Schweiz verboten. So. Und es haben tatsächlich bei der geringsten Wahlbeteiligung, weil niemand wollte sich exponieren, bist du jetzt für oder Gentechnik? Nee, du, ich war krank, Pickel, Dings, Großmutter, nee, Skifahren, was weiß ich. Ja. Also keiner ging, ja. Und es haben knapp über 1000 Stimmen haben gefehlt, denn es war eine Pattsituation, dann wäre es vorbei gewesen mit der Gentechnik. Und natürlich, wenn es im einen Land aufplatzt, dann überall. Ja? Ja, weil da ist ja nichts dahinter. Das sind ja nur Wortfloskeln. Und da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, wo der Laie schon nachlesen kann und in 10 Minuten kapiert, was hier los ist.
Jetzt sind wir wieder von Bhakti weg, ne?
Och, ich habe es gehofft, dass man von dem weg ist, weil...
Okay, gut, wir müssen nicht, das ist kein Zwang. Weißt du,
ich meine, der macht auf Saubermann und mein Eindruck ist, sagen wir mal, ganz Wohnzimmersprech, er ist nicht so sauber, wie er aussieht. Und das kann doch jeder nachprüfen auf dem Internet. Seine ganze Familie steckt im Geschäft. Seine Mutter war an der Johns Hopkins University.
Die das Mutter von Bhakti.
Ja. Uff. Dann der Sohn Joe Bhakti, Johannes Bhakti. Guckt einfach im Internet, Quant Gene. Der hat uns doch mit den ganzen PCR-Tests die Mutanten nachzuweisen. Das produziert doch er. Ich möchte nicht wissen, ob der auch schon eine Milliarde gemacht hat mit diesem Geschäft. Ja. Er ist der CEO und der Gründer dieser Firma. Und ich möchte mal wissen, wie viel Geld Bhakti Senior, der hier auf Edelmann uns entgegentritt, einen halbseitenen Verein mit Virologen daherbringt und da jammert und Dings und hin und her und die alle den Mund nicht aufbringen.
Und wie heißt die das Firma nochmal genau?
Quantin.
Ja. Johannes Bhakti.
Ja.
Hat diese Firma gegründet und macht diese PCR-Tests für die ganzen Corona-Virus-Mutanten. Punkt. Und der jüngere Sohn, der Sebastian, macht Gentests für Krebs. Und deswegen, vermute ich, dass der Wolfgang nicht nur große Pensionen bezieht aus seiner Zeit, wo er noch 10.000 AIDS-Patienten unter die Erde gebracht hat, mit Angst. Die Hälfte hat sich umgebracht und der Rest mit ACT, auch ein langsam tötendes Rattengift.
Das ist ganz widerliches Zeug, ja.
Absolut. Und dafür tut Wolfgang unglaublich viel Pensionen einstreichen, auch als Abgeordneter. Ich meine, der ist Politiker. Wir trauen keinen Politiker, aber dem trauen wir. Also wie weit kann man denn kommen? Ja? Und ich möchte da wirklich nicht dazu sagen, es wird die Leute einfach aufwerten. Und für mich sind diese Leute schlimmer, wie die, die es betreiben. Warum? Wer die Wahrheit kennt und eine Lüge nennt, also ich spare mir jetzt das Wort.
Aber an meinen Augen, wir können keine Beleidigungsklagen und sonst was finanzieren. Ja?
Genau. Schaut einfach den Film an, den Dean Preuss gemacht hat, Freedom Talk Nummer 6. Und da ist nur die Hälfte drin, was hier drüber zu sagen wäre, über diese Gestalten. Über diese Gestalt. Und schon ruft hier der Macher von Oval Media, ruft auf, die Spenden, die wir haben, auch tausender Dings, das reicht nicht mehr aus. Wir brauchen jetzt vom Mittelstand Millionen, weil wir riesen Filmproduktionen haben und da taucht eine Blonde mit einer Schmalzlocke auf. Ja? So, und da muss man sich mal vorstellen, Millionen in Filmprojekte, wo es gar nicht um den Virus geht. Was ist denn die Funktion? Da brauche ich doch das Konkrete, die finanziellen Verflechtungen brauche ich doch gar nicht kennen. Ja. Entscheidend ist, was kommt hinten raus? Das hat Helmut Kohl immer gesagt. Und das habe ich von ihm gelernt. Das ist einer der ganz wichtigen Sätze von Helmut Kohl. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Gut, auf jeden Fall ist es doch so, man muss doch zurückgehen. Seit wir doch Wirkhoff gezwungen sind, zu glauben, dass das Leben nur aus Zellen kommt, was nicht richtig ist. Es kommt immer nur aus Gewebe. Und es war bis dahin einfach klar, jedes Lebewesen ist neu, frisch, es ist unbefleckt, es nimmt nichts mit. Weil sie haben immer festgestellt, wenn die ideal aufwachsen, also die Zeugung schon oder die Verschmelzung, egal ob es in der Landwirtschaft, wenn das ideal läuft, dann sind Eigenschaften, die negativ gedeutet werden, sind denn weg und die Nachkommenschaft ist perfekt. Also wusste man, das Böse ist nicht anhaftend. Es gibt keine Vererbung. Es sind nur Dinge, die verhalten durch Züchtung an, aber dass das nicht läuft. Und seit Virchow ist das nicht mehr denkbar, weil er sagt, unter der Atomtheorie des Demokrit, die er ja bekommen hat über die Freimaurer, ich meine, das muss man ja auch sehen, und das ist wichtig, dass ich das ausführe. Er wollte Priester werden, sein Vater hat es verboten. Sein Vater hatte ein extrem teures Hobby als kleiner Metzger in der Provinz in Pommern und hat ihm verboten, Pfarrer zu werden und hat über den Onkel väterlicherseits, der war ein Major in der Preußischen Armee, hat er, dass er Medizin studieren kann beim Staat, staatliche Medizin. 80% der Ärzte damals waren komplett frei. Die haben sich ausgebildet, wo sie wollten, haben sich niedergelassen, wo sie gebraucht worden sind. So. Und 20% waren staatlich. Und weder arm noch reich ist zu denen hingegangen. Die waren schlecht ausgebildet. Die waren für Triage beim Militär, hatte ich ja schon angesprochen. Wen nehmen wir mit? Wen schlagen wir tot? Dass er die eigenen Truppen nicht stört, wenn er schreit und so weiter. Ja. Also, und natürlich Obduktion, Organhandel, das lief damals schon, ja, massiv. Also den hat man nicht getraut. Und Virchow in seiner Not, das Geld zu kompensieren, das sein Vater als Schulden angehäuft hat, das ist ja alles da in Schriftverkehr, der musste reich werden. Der musste reich werden, weil der Vater hat gesagt, du wirst meine Schulden erben und das kannst du als Priester niemals zusammenstellen. Das geht nicht. Ja. So. Und deswegen hat er ihn dahin geschickt. Als Autist hat er unglaublich schnell aufgenommen, gelesen und hat sich dann über seinen Onkel mütterlicherseits, der Herr Hese, der war nicht nur Freund vom preußischen König, dessen Hofarchitekt, der hat Sanssouci gebaut, nachher die Charité, wo eben heute der Drosten drin sitzt, ja, so schließt sich der Kreis oder das ist es immer geblieben. Und da eben hat er diese Bibel der Antiklerikalen bekommen, die handschriftlich weitergegebene, dann in Druckform vorhandene Büchlein von Lucretes, Dichter, Römer, Philosoph, 2. Jahrhundert. Der hat eben ein bisschen was berichtet über Demokrit. Die Originale sind alle im Bildersturm der Urchristen kaputt gemacht worden. So. Und da ist ja die Atomtheorie, unsere ganze Biologie, wie wir denken, der Materialismus gemacht. Und den hat Virchow aufgenommen und kommt plötzlich daher, um sich beim König einzuschmeicheln mit den richtigen Gründen, dass es Seuchen nicht gibt. Also Seuchen, ja, aber keine Übertragbarkeit. Das sind die Lebensbedingungen. Wenn die Insekten in ihren Matratzen haben, wenn die auf den Ausdünstungen ihrer Fäkalien sitzen, wenn die keinen Kamin haben und dann noch feuchtes Heizmittel, also den Kohleausschuss, ja, dann vergasen die sich und dann werden die krank. Und so, und deswegen müsste der Staat eins werden mit der Medizin. Und da kam er 48, kam er da nicht an. Und das hat er ernsthaft versucht. Er hatte damals das Herz auf dem rechten Fleck. Aber allen, die auf den Barrikaden waren, waren weggeräumt, die waren verräumt. Berufsverbot, 6 Jahre interniert. Und ihm ist das Gegenteil passiert. Und da sieht man schon, dass was faul ist im Staate, ja, weil er ist sofort Ordinarius geworden in Würzburg. Die sind ja heute noch ganz stolz auf ihn. So, und da hat er dann langsam rumgebastelt und hat die Grundlage der Euthanasie erfunden, nämlich die Zelltheorie des Lebens. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir aus einer Zelle entstehen, nur durch Zellteilung, aber es gibt nur materielle Interaktion, es gibt kein Feld, was wirkt, es gibt kein Bewusstsein, es gibt kein Johannesevangelium, wo der Anfangssatz steht, und aus dem Wort ist Fleisch geworden. So gibt es natürlich auch nicht die Denkmöglichkeit, dass ein Wort uns tötet, ein Schreck uns in Mark und Bein fährt, eine Laus uns über den Leber läuft und so weiter. Die Worte, die Sprachen der Völker sind voll mit der Psychosomatik. Ja, aber die wurde dann eben unterdrückt ab 2000, also vor 2500 Jahren. Und das materielle Denken wurde noch verschärft. Also, wenn wir nur aus Molekülen bestehen, Atome, Moleküle, Zelle, und die interagieren, und da gibt es nur eben diese Interaktion, dann eben brauchen wir sind in einer Zwangslogik, einen Dirigenten, einen Bau- und Funktionsplan des Lebens, der aus diesen Molekülen einen Organismus macht. Aus dem Weizenkörner und Weizen, wenn man biblisch immer den Senf und so weiter, ja, den kann man auch dazugeben. So, auf jeden Fall, das ist eine Zwangslogik. Und ich war eben ganz nah dran, von Anfang an, als die ganze Sequenziererei dran war. Dieser Professor Fritz Pohl, der mir auf die Schulter klopfte und fragte, Stefan, hast du das überprüft mit HIV? Weil ich glaube ja dran, ich war ja im Spagat. Hey, ich habe eine Struktur entdeckt, die sieht aus, wie wir uns während vorstellen, ist aber positiv. Und hier glaubte ich an HIV. Und der hatte den gesagt, hast du es überprüft? Und dieser Mann war derjenige, der die entscheidenden technischen Impulse gegeben hat, dass überhaupt sequenziert werden konnte. In seinem Labor, ich war dabei, hundertprozentig. Er hat die Europas größte Sequenzierfirma, die führend war, die GATC, hat er in Konstanz gegründet. Und wir waren wirklich dicke Freunde. Wirklich dicke Freunde. Und von dem habe ich unglaublich viele Einsichten bekommen und so weiter. Ganz viele Einsichten, ganz viele Einsichten. Ich wusste vor allem das, was in der Zeit steht, in einem Artikel, der frei übers Internet zu finden ist. Erbgut in Auflösung. Was da drin steht, das haben Genetiker in einer Arbeit, in einer Konferenz im Jahr 2006 besprochen, dass sie nämlich festgestellt haben, sie sind nicht mehr in der Lage zu definieren, was ist ein Gen. Und es steht drin, die haben sich alle angeschrien, stundenlang, weil sie festgestellt haben, mit dem, was sie sich identifiziert haben, hat sich aufgelöst. Und kein anderer als Eugen Rosenstock-Hüssi hat das 1929 aufgeschrieben, in seinem mittlerweile oder ursprünglich dreibändigen Werk beim Thalhammer 2008, im Kreuz der Wirklichkeit, hat er aufgezeigt, in diesen materiellen Interaktionen, das funktioniert ja wie das griechische Strafrecht. Wir orientieren uns in der Beobachtung des Lebens, der Erkrankung, nur an Präzedenzfällen, rein mechanistischer Art, also Defektträger, Krankheitsgift, lateinisch Virus, da sind wir wieder bei den Biowaffen, bei den scheinbaren, Und damit kann man aber keine Entwicklung entdecken und vor allem auch nichts Neues. Und er hat noch einen weiteren Mechanismus entdeckt, auf den Ivan Illich nicht gekommen ist, aber der ist ja naheliegend. Ja, Thomas Kuhn hat es erwähnt, Max Planck, ja, dass es natürlich kein Forscher liebt, dass seine Erkenntnisse überholt werden. Aber es ist doch Faktum, dass also in der gesamten Geschichte der Menschheit hat es noch keine Theorie gegeben, die Bestand hatte. Alle sind sie aufgelöst worden, um für ein besseres Verständnis zu weichen. Aber seit die Medizin verstaatlicht worden ist.
Ist ja wie im richtigen Leben, hätte ich beinahe gesagt.
Absolut. Von Rudolf Virchow. Er hat es geschafft, nämlich er hat die Grundlage der Euthanasie gesagt. Er sagte, alle Krankheiten kommen aus einer Zelle, in dem sie ein Krankheitsgift bildet. Und deswegen müsste man eben sofort sengen und brennen. Das war die Geburtsstunde der Antibiose. Und das war die Grundlage, warum aus Farbenfirmen Ja, BASF, ja, Linea, Badische Dings und so weiter. Höchst Farbwerke, höchst merkwürdig und so weiter. Kennen wir alles. Aus denen sind die ganze Pharmaindustrie geworden.
Ja,
das ist nicht die Pharmaindustrie, die das ins Leben gerufen hat. Das sind diejenigen, die das Ganze verstärkt haben. Und das hat nicht einmal Ivan Illich kapiert. Und deswegen hat er 95 resigniert. Weil er hat das der Pharmaindustrie in die Schuhe geschoben.
Dabei war es doch eigentlich die Erfindung der Mikroskopie, dass das also verfeinert wurde und dann die Fotografie obendrauf.
Absolut.
Dass sie dann darauf kamen zu färben.
Ich meine, es ist vielleicht sogar eine Pflicht, dass man sich irrt. Weil ohne den Drang, die behaupteten Erreger nachweisen zu können, zuerst die Bakterien, dann ging es noch ins Kleine, dann hat man die Mini-Sporen der Bakterien, die Phagen gefunden, das sowas habe ich aus dem Meer entdeckt. Ja. Und an denen hat sich ja die Virologie orientiert. Mhm. Bis 1952 gab es ja eine Virologie, die sich aus der Bakteriologie entwickelt hat. Erinnern Sie sich noch an EHEC?
Ja, natürlich.
Ja, also, da hat man doch auf dem Hamburger Fischmarkt 3 Gurken gefunden, ja?
Ja, auf
dem Hamburger Fischmarkt 3 Gurken und da war der EHEC-Erreger drauf.
Ja.
Und da haben doch die Kinder, haben doch damals gesungen, wie heißt das Lied? Dreimal schwarzer Kater.
Ja, Hokus Pokus Fidibus.
Abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Ja, so. Und da haben sie doch die Kinder gesungen, dreimal schwarze, irgend so ein Punkt mit dreimal. Auf jeden Fall haben die Kinder gesungen, statt dreimal schwarze Kater, genau, haben sie gesungen, dreimal grüne Gurke. Ich kann mich erinnern.
Die Entdeckung, das ist ja nicht verkehrt, das ist das Denken, das dann anders hätte eingesetzt werden müssen. Ne? Mhm.
Der Nobelpreis, wer hat denn den Nobelpreis ins Leben gerufen? Nämlich diejenigen, die ein Interesse hatten, dass die Theorien des Kampfes unter Antibiose aufrechterhalten bleiben. Mhm. Ja, so, aber das ist doch der Akt höchster Antiwissenschaftlichkeit, Unwissenschaftlichkeit, alle Erkenntnisse sind vorläufig. Alle Erkenntnisse sind vorläufig.
Richtig, der statisch doch, geschrieben wird das damit, ne?
Die wären doch zementiert durch den Nobelpreis.
Ja. Ja, absolut. Absolut. Frage jetzt bei der ganzen Genetik und Zelle: Funktionieren Spike-Proteine? Diese berühmte Frage, die so viele Menschen immer wieder interessiert. Ja.
Oh, jetzt kriege ich aber Schmerzensgeld, gell?
Okay, das machen wir noch.
Ja,
Stefan,
ich frage es auch ganz ungern, aber es poppt doch immer wieder auf, warum es nicht funktioniert, warum die Ribosomen, wenn es sie überhaupt gibt, nicht das tun, wozu man sie mit Nanopartikeln zwingen will.
Ganz ruhig, ganz sachlich, ohne persönliche Geschichten, einfach nur erstens, zweitens, drittens.
Also Barbara, nicht so viele Stichworte schmeißen, weil dann wären meine Antworten immer länger wie 4 Minuten. Immer bitte nur ein Stichwort.
Alles klar. Alles klar.
Weil jetzt habe ich schon wieder Ribosom bekommen. Aber an Ribosom erkennen wir doch, was los ist. Ich meine, bitte, 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 bitte die Bücher, die Texte von Harold Hillman lesen.
Ja.
Harold Hillman. Der hat ab den 70ern begonnen, systematisch mit reiner Mathematik aufzuzeigen, dass eben die ganze Zellularbiologie falsch ist. Das ganze Bild, was wir haben vom Elektronenmikroskop, so würde die Zelle aussehen. Absolut falsch. Und er hat einfach ganz klar gezeigt, weder gibt es Rezeptoren oder Pumpen irgendwie, die Zelle hat auch kein Wasser drin und so weiter. Gell? So. Und eben die Ribosomen, an denen soll ja das Buch des Lebens...
Absolut, sich entfalten. Ja, ja, ja,
ja.
Ja. Ja. Aufrollen soll sich das annehmen.
Ja, da gibt es die berühmte RNA und die wird dann umgewandelt in Eiweiß, aus der wir letztendlich bestehen und funktionieren. Okay. So, was heißt denn Ribosom übersetzt? Bitteschön. Du, also das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Also das hat Tom Coven hat es rausbekommen. Dr. Tom Coven hat eine eigene Internetseite. Nee. Ah, er ist auch in diesem Freedom's Talk. Ja,
ja natürlich. Ja,
er sollte unbedingt dabei sein in diesem Gespräch. Das war so abgemacht und war aber kurzfristig rausgefallen. So, Tom Coven, absolut genialer Denker, hat erkannt, Ribosom bedeutet doch Rippe. An der Rippe.
Ach so, ja. Soma, natürlich.
Die Idioten haben die Mythologie wieder benutzt und quasi in pseudowissenschaftlicher Art und Weise das Wort. Ich meine, das Ribosom und Hillmann hat erkannt, dass in zig sogenannten Zelltypen, sagen wir, das Wort Zelle lassen wir. Okay, es gibt Strukturen, die können wir als Zellen bezeichnen, Lymphozyten und so weiter, rote Blutkörperchen, Zellkern haben und so weiter. Zellkern im Kern. So. Aber es gibt in den meisten Gewebstypen, die man analysiert hat, hat man Ribosomen nie gesehen.
Wenn da nur Artefakte, ne? Irgendwas
Nein, ist man hat sie gar nicht gesehen. Mal. In denen, was man gesehen hat, wo man die Ribosomen sieht, da zeigt der Hillmann auf, mit mathematischer Präzision, nämlich mit Geometrie, dass das, was sie im Schnitt zeigen, was Ribosomen sein soll, das müssten ja in anderen Schnittebenen, müssten die ja...
Musst du sie auch sehen, wenigstens Teile davon,
ja. Sphärisch sein, und das ist nicht der Fall. So. Ah, ja. Und egal in welcher Schnittebene ich durchgehe. Und deswegen hat er gesagt, dass das Ribosom wie der Golgi-Apparat, wie die Zellmembrane, das sind Artefakte, die entstehen in dem Moment, wenn in einem Hochvakuum eine komplett vertrocknete Probe, die in Kunstharz eingebettet worden sind, wo Schwermetalle drin sind als Farbstoffe, im Vakuum, wenn der Elektronenstrahl angeht, hat die Probe in dem gleichen Moment mindestens 600 Grad und sie verdampft. Und dieses Verdampfen lässt typische Spuren, die dann als Realität dargestellt werden. Und hey, so sind wir wieder bei Plato. Das hat er doch gesagt. Guck mal, die Leute trauen sich ja gar nicht umzudrehen.
Ja, genau, richtig. Die leben nur mit Schattenwirklichkeit.
Also, ist so schön.
So läuft es doch ab.
Ja, und dadurch war das auch irgendwo immer wieder reproduzierbar, weil die dieselben Versuche auch vorgemacht haben.
Puff machen geht immer,
Artefakte. So, jetzt gehen wir mal, weil was
Spike,
ich noch kann machen.
Spike war noch, ja. Spike-Protein war noch.
Protein.
Ja, aber davor muss ich doch was anderes erklären.
Ah, ja.
Dass man das Spike-Protein. Die Dimension, wo auch Bhakti wieder seine Finger drin hat, dass man das versteht. Also der Junge kommt jetzt doch nochmal dran. Ja? Nee, er hat Blut an den Fingern. Ganz klar sagen, er hat mehr Schaden angerichtet. Ich bin ja die ganze Zeit draußen bei den Leuten. Da gibt es Leute, die haben Todesangst, weil sie glauben, es gibt ein Virus, es gäbe ein Spike-Protein, es gäbe Gentechnik, es gäbe ein Immunsystem und es gäbe ein Massaker im Körper, wenn man geimpft ist. Und wenn denn die natürlichen Coronaviren geben, und dann wird sich der Mensch auflösen. Und das glauben die Leute, weil es ein freundlich daherblickender Trottel.
Ja, das ist ungerecht, das würde ich auch nicht machen.
Mindestens Trottel. Den Leuten erzählt, die Geimpften werden mindestens zur Hälfte sterben. Und deswegen sind es meistens Frauen, die den Parkinson kriegen, die können ihren Partner nicht festhalten, der sich jetzt impfen lässt, dass er weiter arbeiten kann, dass er mal wieder Bier saufen gehen kann oder sonst irgendwo hin. Ja? Oder die Kinder sich heimlich impfen lassen, dass sie an die Uni können oder in sonstigen ihren Haus rein. Ja?
So,
dann eben, ja, glauben die und dann können sie ihren Partner nicht halten. Oder die Gefahr nicht abwehren. Und so hocken die in meinen Vorträgen drin, komplett verdings, stören mich, weil sie dauernd Papierchen zerreißen, die Hände nicht zurückhalten können, komplett Angst zerfressen. Und das ist Biowaffe. Zur Frage des Spike-Proteins muss man doch mal gucken, wie kommen die da überhaupt drauf. Und da brauche ich doch erst einmal die Ebene der sogenannten Gene. Ja? Und da sind im Jahr 98 die Genetiker dahinter gekommen, dass alle, was sie lesen an Nukleinsäure, jedes Mal anders rauskommt.
Ja.
Darüber geht es doch in diesem Bericht Erbgut in Auflösung.
Genau.
Dass Nukleinsäure in jedem Kern ganz anders ist. Was hat Craig Venter gemacht? Er gründet eine Privatfirma, nimmt wieder Milliarden Steuergelder dafür und sagt, pass auf, jetzt zerschießen wir die Chromosomen, wir können die größeren Stückchen nicht lesen, wir zerschießen die in Ministücke, und lesen diese Ministücke. Und das nennt man Shotgun-Klonieren und Shotgun-Sequenzieren.
Mhm. So. Unfassbar.
Und dann lesen sie die kleinen Sachen, weil sie sagen, wir haben so viel vermehrt, 100 Mal, deswegen ist der Durchschnitt, was wir rausbekommen, das ist die Realität. Und mit dieser Durchschnittswerten, die absolut willkürlich sind, ich will Ihnen nur mal vielleicht ein einfaches Beispiel sagen. Die vermehren mittels PCR solch starke, unterschiedliche Mengen und sie vermehren unsauber, weil die Vermehrung im Reagenzglas immer Extremabweichungen bringt, die dann potenziert werden. Ich habe eine Fehlerquelle bei der Vermehrung. Ich habe eine Fehlerquelle bei der PCR. Ich habe die Fehlerquelle bei der Dings. Und das vermehrt sich. Und jetzt nur mal den Leuten klar zu machen, sie vermehren, sie stellen eine Vielfalt an Sequenzstückchen her, mit den leistungsfähigsten Computern, die wir jetzt haben, in 10 Jahren nicht berechenbar sind. So hohe Sequenzvariabilitäten und dann holen sie das raus und ordnen das zu einem Modell an, rein gedanklich, rein mathematisch.
Ein Designstück sozusagen.
So, und die Kontrollversuche, die ich ja schon damals im Masernvirus-Prozess gemacht habe, 2015, auch wieder gemacht habe, die ja das Ganze systematisch auf der Ebene der Laborarbeit widerlegt, weil wir tun exakt das Gleiche, bloß mit ganz normalem menschlichen Gewebe. Und wir kriegen nicht mit extrem schmutziger PCR, die sie immer in 2 Runden machen, die kombinieren 2 Runden an schmutziger PCR und erst dann können sie rechnen. Und wir machen eine saubere PCR und die hat maximal 14 Zyklen. Merken Sie sich, 14. Und die Jungs machen über 30. Das ist absolut biochemisch pervers, ist antiwissenschaftlich. So, und dann können die rechnen. Ich kriege aber mit meinen 14 Zyklen aus ganz normalen menschlichen Gewebe, kriege ich den SARS-CoV-Virus auch schon her. Ich kriege Ebola her, HIV. Wie sagt der Amerikaner? You get what you pay for. So, und das haben wir gezeigt. Und, aber was wir ja gezeigt haben, das ist das Wesentliche an ihren eigenen Daten, dass sie ja selber im Schritt für Schritt beschreiben, dass sie ja gar nichts gefunden haben. Sie müssen einmal eine PCR machen, den lesen sie, dann stellen sie fest, sie kriegen das ganze Virus gar nicht zusammen und dann macht sie wieder eine PCR. Das würde ja bedeuten, praktisch, sie müssten jeden Menschen 2-mal PCR-Test machen, ja, um zu sagen, ich hatte ein Virus. Aber im Labor machen sie 2 PCR-Kombinationen hintereinander und erst dann können sie rechnen. Was bedeutet das? Erstens, sie haben sich selber widerlegt. Sie schreiben im Detail, wir haben nichts. Nach dem ersten Mal PCR haben wir auch noch nichts. Und ich habe mit ganz normalem menschlichen Gewebe nach 14 Zyklen in einer PCR habe ich alles. Das ganz genau. Punkt. Setzen 6. Experimentell widerlegt. Aber die dritte Stufe der Kontrollversuche, die wir jetzt in der nächsten Ausgabe von unserem Magazin Wissenschaft Plus veröffentlichen, in den USA ist sie schon in englischer Version veröffentlicht. Tom Corwin und Kollegen haben die hochgestellt. So. Da zeigen wir ja anhand der Originaldaten derjenigen chinesischen Arbeitsgruppe in Shanghai, das Virus wurde nicht in Wuhan gerechnet, es wurde in Shanghai gerechnet. Und der Erste, der das Genom vorgibt, der ist der Meister. Und alle anderen Virologen wiederholen exakt nur die gleichen Schritte. Aber sie machen das, was vorgegeben wird. Und dieses
ohne gerechnet Genom, ist ja auch schon so ein Ausdruck, ja, bei dem ich gleich aussteige. Ja.
Genau. Und dieses Genom ist vorgegeben worden in Shanghai beim Weltmeister der Genom. So, und da können wir jetzt nachweisen.
Wer ist da, der Weltmeister der Genom?
Der Professor Chang. Das ist, also man gibt einfach an Fan Wu, Nature, SARS-CoV-2 und schon hat man es ja ganz oben bei Google die Publikation. Okay. Mit der ist es vorgegeben worden. Und hier können wir jetzt nachweisen, dass sie betrogen haben. Die Daten, die sie sagen, das, was wir rausgezogen haben aus unseren zig Trilliarden Molekülen, mit denen wir rechnen, die 56 Millionen kleine Stückchen, da haben die Hälfte geschwärzt. Da muss man erst mal draufkommen. Das ist auf dem Internet. Ich habe die angeschrieben, habe gesagt, Kinder, ich will die ungeschwärzten Dinge. Und dann hört man nichts mehr. Dann haben die Chinesen hohen Hochstand plötzlich. Ja? Also die in Shanghai. So. Und was man aber sieht, dass mit den 26 Millionen Stückchen, die sie nicht geschwärzt haben, kriegt man keinen Schritt reproduziert, den die ja beschreiben. Und noch was. Bei mir hat sich Gott sei Dank vor einem Jahr ein Mathematiker gemeldet, bekannt sein will, aus ganz gutem Grund, der jetzt herausgerechnet hat, dass das, was die Virologen sagen, nur das sind ja keine menschlichen Sequenzen, weil wir die damals in den menschlichen Datenbanken nicht gefunden haben. Da kommt keiner auf die Idee, den könnte es ja Pilz, den könnte es ja Hefe, Bakterien, das könnte ja irgendwo alles sein. Der hat herausgefunden, es sind doch menschliche Sequenzen. So, prima, wir haben gewonnen. Wir sind durch. Wir haben gewonnen. Das, was ich auf Laborebene im Kontrollexperiment gezeigt habe, mit 14 sauberen Zyklen, hat er, obwohl die Chinesen die Hälfte ihrer Daten geschwärzt haben, hat er jetzt gelernt, wie die rechnen und kann nachzeigen, das sind alles menschliche Sequenzen. Und
alles daraus rechnen. Sag mal, warum haben die Chinesen geschwärzt?
Weil sonst wäre es aufgefallen sofort, dass es alle menschlich sind.
Und das hat der Mathematiker mit dem Sichtbaren durch Rechenbeispiele, durch die...
Was rechnet der da eigentlich? Ja, also,
das ist veröffentlicht in der nächsten Ausgabe von... Ich kann es Ihnen vorab schon mal mailen. Man muss Techniker sein, Ingenieur, Physiker, dass man die Formeln versteht. Und es gibt eben keine Rechenkapazität, die rechnen kann, welche Sequenz, also Kombinationsmöglichkeit die PCR erzeugt. Mhm. Also das Rechnen hört so bei 20 Zyklen auf. Und die machen 35, 45.
Das vermehren doch alles damit. Alles
und so einfach ist es. Sie erzeugen eine Vielfalt an Molekülen, die nicht einmal berechenbar sind. Und dann holen sie die raus, die sie brauchen, um das Modell zu erfüllen.
Und so würden sie auch das...
Game over. So, und jetzt kommen wir
zu Spike. Das ist doch eine Betrugsmethode eigentlich. Als Methodik ist das Betrug.
Es ist Betrug. Ja. Jetzt kann ich von Betrug reden.
Nur die Beteiligten, die es machen, meinst du, die erkennen es selber als Betrug oder sind so drin, dass es ihr Leben halt, so wie sie es
machen? Also ich habe am 17. März 2020 die Bundesregierung, Angela Merkel persönlich, Spahn, den Käfer, also Helge Braun. Und andere Leute, alle Ministerpräsidenten, alle informiert, dass da ging ja die Dings los.
Mit der PCR ging es los.
Da habe ich informiert, dass die Virologie auf Selbsttäuschung basiert.
Ja.
Und habe gesagt, ihr könnt es leicht überprüfen. Sie haben nichts isoliert, das ist durch. Und sie haben keine Kontrollexperimente publiziert.
Ja, richtig.
Das die alte Virologie hat sich 1952 aufgegeben, dann gab es eine neue Virologie. Die hat sich denn an den Sporen der Phagen orientiert, die es tatsächlich gibt. Und das hat auch die ganzen Genetiker an der Nase rumgeführt, weil die haben tatsächlich immer ein Stück Nukleinsäure, immer gleich lang, immer die gleiche Sequenz. Und sowas habe ich aus dem Meer entdeckt. Während so ein Phage 50.000 Buchstabenmoleküle hat in seinem Genom, hat meins 320.000 gehabt. Oh. Zirkulär geschlossen, wie alles Bakterielle, also im Kreis vor dem. Das hatte ich ja vor über 30 Jahren entdeckt und deswegen kam ich ja rein. Ich bin ja Virologe, ich bin promovierter Virologe, ich bin Virusentdecker. Und den wollen die Kritiker nicht haben, schon damals nicht. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, jetzt ploppt ein Video auf YouTube. Irgendjemand hat es hochgeladen. Ich hatte das Video komplett vergessen, komplett. Von 1994.
Ja, ich habe das habe ich runtergeladen. Genial.
Da sah ich gut aus. Das sagt die Tochter, Mama, jetzt weiß ich, warum du den Papa geheiratet hast. Solche Sachen musst du mir anhören. Ja, stell dir mal vor. Du, guck mal. Und da sage ich alles. Was die Virologen.
Und du hast da diese Zellkulturen so zum Beispiel.
Ich habe ja die Originalplastikware, mit denen die arbeiten. Und
erzählst du schon, dass die glauben, sie bekommen da so ein Fläschchen mit Virusinhalt.
Genau. Ja, und das sagt Bakti, weil es eben so ein Fläschchen mit absterbenden Gewebeschlunz gibt, wo die nur Prozesse des Sterbens, der Verwesung studieren. Und die setzen sie seit Wochen auf gleich mit dem Leben. Wir beobachten Artefakte im Elektronenmikroskop an Verwesen denn gewesen? Und das setzen wir gleich. Das ja. ist es. So. Und das Spike-Protein, das berühmte, ja, mit dem Bug, die so eine unsägliche, lebensgefährliche Angst macht, ja, gerade bei Frauen.
Das sind Zytin, ne? Dieses, ja.
Ja, dass ihre Männer sich impfen lassen. Die glauben ja alle, dass sie jetzt lebende Zeitbomben sind, weil so ein Ehrenmann wie Bhakti das einfach erzählt. So, und dieses Spike-Protein ist in Wirklichkeit ein Enzym, das gerade in der Phase, wo sich die Frucht einnistet und mit der Plazenta verbindet, da habe ich die höchste Konzentration von diesem Enzym. Und so eine ähnliche Sache auf Ebene der Nukleinsäure, so eine Kropfvorlage, das haben die Virologen als ihr Spike-Protein eingebaut, als sie an der Konstruktion der Coronaviren waren. Und der Rezeptor, den es ja in Wirklichkeit gar nicht gibt, was Harold Tillman, über den gibt es ganz tolle Videos bei YouTube, gell? Bloß nicht zu viel Klicke, sonst kommt ja noch dahinter, wird der gelöscht, ja? Harold Tillman, YouTube, der zeigt da ganz schön auf,
ein ganz
liebenswürdiger Mensch, zeigt auf, eben, dass es keine Rezeptoren gibt und so weiter. Und da haben sie den ACE2 als Rezeptor genommen. Und das war eben eine Frau, die hat es entdeckt und Pfizer hat die gekauft, dass die das Maul hält, weil die Virologen dieses ACE2, das auch beim Blutdruck wie ACE1 eine Rolle spielt, ja, aber in der Lunge überhaupt nicht exprimiert wird. Das hat die selber rausbekommen. Und dann kauft sich Pfizer diese Frau, so läuft es, und dann hält die das Maul, weil sie fürstlich entlohnt wird. Aber das war damals 2003, wo die Virologen, die haben ja irgendein Eiweiß, was es in der Realität gibt, haben sie ja benötigt, weil sie was aus ihren Zellkulturen rausholen, dass sie dann als Rezeptor behaupten. Und haben sie unglücklicherweise etwas genommen, das ACE2, was in der Lunge nie exprimiert wird.
Aber sag mal, ACE2, an anderen Zellen gibt es das tatsächlich?
Also ACE2, kann ich mal ganz kurz klären.
Ja, Stefan, vielleicht sagst du, was ACE2 ist oder der ACE2?
ACE2 ist ein Enzym, das eben bei der Blutdruckregulation und bei anderen Funktionen eine große Rolle spielt. ACE kennen wir. Wir kennen die ACE-Hämmer und da kann ich Blutdruck regulieren und so weiter. Da spielt ACE2 als isomere Form spielt da auch eine Rolle. So nennt man das in der Wissenschaft. Isomere Form. So. Und das haben die Virologen missbraucht, um ihren Coronavirus einen Rezeptor zu geben, das Modell braucht, dass es andockt. Haben aber blöderweise etwas genommen. Das waren Chinesen, die hatten keine Ahnung, was die anderen machen. Und die hatten einfach, da war einer froh, Dings, ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man denen sagen muss, was ihr jetzt zu tun hat. Es gibt viel zu viel Reagenzglasschüttler. Ja, heute machen sie es nicht einmal. Heute ist Biologie rein, in vitro, in silicio, also am Computer, ja. Und da haben sie einfach ein Enzym gesucht, das real da ist, ja. Genauso wie das Spike-Protein. Und jetzt kommen Studien, gucke mal, Bhakti hat doch recht, schau mal, wir finden jetzt bei den Geimpften die RNA, ja, vom Spike-Protein. Ja, die finde ich bei jedem.
Richtig, ja.
Die finde ich bei jedem. Und jetzt gucken sie danach, ja. Derweil unterdrückt Bhakti die Tatsache, die sogar in populärwissenschaftlicher Literatur wie im Massachusetts Institute of Technology in diesem Zeitschrift, die es sogar in deutscher Version gibt, nachzulesen ist, dass eben diese Dinge komplett Artefakt sind. Da ist nichts dran, null und nichts. Ja, sie haben gezeigt, dass die Firma CureVac, das ist ja die ethischste Firma, das muss man auch mal sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Warum hat denn die Firma CureVac noch keine Impfstoffe in den Mann gebracht? Weil die ehrlichsten sind auf der ganzen Welt. Und das muss man auch mal sagen. Einen schönen Gruß nach Tübingen. Ihr seid die ehrlichsten, weil die hatten Versuche an Freiwilligen in München 2013 bis 2016. Da hatten sie RNA-Impfstoffe direkt in den Muskel reingespritzt und nichts ist passiert. Nichevo, null. Weder hat sich irgendein Parameter verändert, nichts, kein Haarausfall, nichts, kein Parameter. Warum? Weil die in wenigen Millisekunden die RNA verdaut wird. Die muss ja verdaut werden. Sie entsteht ja aus dem Nichts dauernd und deswegen passt sie der Stoffwechsel an. Kann jemand, der noch nie Alkohol getrunken haben, nach einem halben Jahr Trainings, Oktoberfest überleben und so weiter, ja, weil die RNA dauernd entsteht in allen Sequenzmöglichkeiten, die es gibt. Das hat der Professor Manfred Eigen, hat das schon rausbekommen. Der sprach ja von den Hyperzyklen von der RNA-Welt und hat gesagt, das ganze DNA-Denken ist ja falsch. Ich meine, es war ja 90er, war das schon. So. Und mit dem Case kommen die denn her und reden von Spike-Protein, ja? Und die Funktion eben, die Bakti auch hat. Und in seiner Haut möchte ich wirklich nicht stecken. Wirklich nicht, ja? Weil im Jahr 2009 ist es den einigen Kritikern, einer Ärztin, Juliane Sacher und mir und anderen gelungen, die Information, er hat Millionen Klicks rauszubekommen, dass in den Impfstoffen gefährliche Nanopartikel sind, die noch nie getestet sind. Dann gab es noch einen Skandal, dass rausgekommen ist, dass Angela, die ja sowieso da einen Herzkasper hat und deswegen einen Kardiologen als Bodyguard hat und als Kanzleramtsminister, ja, eben Herr K., da eben kam raus, die hat keine Nanopartikel drin und die Bundeswehr auch nicht, obwohl in jedem Lehrbuch steht, ein Impfstoff funktioniert nur mit dem Adjuvans, das eben dem Immunsystem über Wochen das Teilchen vom Virus demonstriert, dass eben genügend Immunantwort wird. So. Und das hat bewirkt, dass 93% der Bevölkerung die Impfung ablehnte. Und die mussten sie alle, die ganz Millionen Impfstoffe, natürlich bezahlt durch die Regierung, mussten sie alle in einem Hochofen in Magdeburg verbrennen. Und Bakti hat es geschafft, mit Hilfe von Wodak und Füllmich, dass eben die Bevölkerung von der Virusfrage weg ist. Es gibt gar kein Spike-Protein, es kann keine RNA dafür geben. Ja? Und was gefährlich, tatsächlich gefährlich ist, und diese Impfschäden lückenlos erklärt, sind die Nanopartikel.
Richtig.
Die sind unglaublich gefährlich. Wenn die schnell abwandern, dann gibt es Thrombosen, nicht nur im Blutsystem, im Nervensystem. Und dann muss man sich mal vorstellen, früher sind Impfärzte speziell ausgebildet. Da gibt es einen Haufen Sachen, die man wissen muss, um verantwortungsvoll, wenn man ans Impfen glaubt, verantwortungsvoll impfen zu können. Und nur eines davon, ich will nur einen Fall nennen, das nennt man das Aspirieren. Ja. Und das ist der Grund, warum vor allem Hochleistungssport oder Leute, die plötzlich in Anstrengung stehen, Kabarettisten, irgendwelche Nachrichtensperrer, Todumfälle vor der Kamera. Ja, so ist es. Warum? Weil man hat früher, bevor man den Impfstoff deponierte, das ist ja Gift. Wenn das eine Vene treffen würde, wäre ein Pferd tot. Ein Pferd kann diese Menge Gift nicht kompensieren. Es wird innerhalb von 10 Minuten kollabieren, jedes Pferd, ja, wenn ich es in die Vene spritze. Deswegen mussten die aspirieren, zu gucken, ob nicht ein Gefäß getroffen ist oder ein Gefäß durch den Unterdruck implodiert. Also das nennt man aspirieren. Und das ist verboten worden. Und das ist höllisch. Das ist höllisch. Jetzt fangen sie an, jetzt sollten wir aspirieren, sollten wir doch vielleicht. Ja, aber die ganze Zeit haben sie es nicht gemacht. Und dass hier Nanopartikel drin ist, das hat Wodak und Bakti und Füllmich und wie sie alle heißen, die sich Kritiker aufschwingen. Einen möchte ich ausnehmen.
Das sieht man ja auch in diesen ganzen Impfvideos, wo die Leute vor laufender Kamera gespritzt werden. Nichts aspirieren, zack, rein mit dem Zeug.
So, einer möchte ich ausnehmen, ausdrücklich. Das ist Heiko Schöning. Der ist wirklich authentisch, der ist echt, der glaubt noch an seine Toxinlehre. Jetzt, ich habe ihm dein Buch bestellt, ich habe es leider immer noch nicht bekommen. In Holland hat er das ja gebracht, da gab es irgendein Zerwürfnis in seinem Verein, den er da gemacht hat, war unterwandert und so weiter. Der glaubt an Anthrax und so weiter, hat aber sauber recherchiert, wie eben die ganze Regierung eben vom Geld, die Pharma und so weiter.
Das ist gut.
Immer mit Mafia gar nicht beleidigen darf, weil die Mafia hat einen Ehrenkodex. Die würden ja ihre eigenen Kinder gar nicht umbringen.
Aber man alles denken muss.
Aus Geldgier.
Ja. Sag mal, zu den Nanopartikeln noch mal kurz, beziehungsweise zur RNA. Jetzt haben Sie doch wieder entdeckt, nun mal, dass die RNA rückgeschrieben werden kann in DNA. Und was das
Nein, die ist doch da. Weil das ist ein Enzym, das ist in jedem Säugetier. Eben.
Also ist das natürlich auch genauso ein dummer Hype.
Nein, es ist kein Hype, es hat die Grenze zu Betrug überschritten, weil ja, ich genau. Tatsachen, ja. die da sind, aktiv unterdrücke. Das weiß ja. doch jeder. Wenn ich reingehe in eine Datenbank, guck, gib mir das, ja, hier, die haben Spike-Protein, in der Wirklichkeit heißt so. Das ist doch da alles. Die unterdrücken doch absolut bekannte, relevante ja. Tatsachen. Und das ist eine Straftat. Die Unterdrückung relevanter Tatsachen. Ja. Und da soll mal einer kommen. Da warte ich drauf.
Jetzt würde ich gerne mal an der Stelle so ein bisschen einhaken und sagen, so, wir haben jetzt einiges angerissen. Wir haben sehr wichtige Fragen berührt, überhaupt keine Frage. Und Gott sei Dank, vielen Dank. Sie haben einiges Licht auf diese Dinge geworfen. Und es ist auch, glaube ich, einigermaßen sogar für Nicht-Fachleute rübergekommen, was da passiert. Gibt es jetzt noch Sachen, die wir zu dem, was wir jetzt besprochen haben, noch dringend nachtragen müssten und die zu kurz gekommen sind? Denn neue Sachen sollten wir heute nicht mehr schaffen, mit Rücksicht auch auf Publikum und Zeit.
Ja, vielen Dank. Das ist ganz richtig und wichtig so. Ich werde einfach eine Liste machen mit Links zu Texten, die vorhanden sind. Das ist unser Buch Corona, weiter ins Chaos oder Chance für alle. Dann vom Telegram-Kanal, das ist für alle, die ins Detail gehen wollen. Dann natürlich die Abo-Hefte, die ich seit 2003 rausgebe. Das ist ein Wissensfundus, den gibt es leider noch anderswo noch nicht. Und die wichtigsten Sachen habe ich alle frei aufs Internet gestellt. Da gibt es die ganzen Links dazu, dann kann man die reinmachen. Und ich möchte einfach sagen, es ist doch so einfach. Die Virusfrage stellen brauche ich doch gar nicht mehr. Jeder kann sich doch auf das Schreiben von mir an den Spahn berufen, an den, wie heißt der, Kaspar Karl, habe ich doch gar nicht mehr geschrieben.
Ja. Ist für Sie, Herr Dr. Lanka, das, was hier heute zur Sprache gekommen ist, einigermaßen so rund, dass Sie sagen, okay, von dem Thema können wir jetzt auch verabschieden?
Also, es ist, für mich ist ja alles rund.
Was zur Sprache kam, meine ich jetzt. Ne?
Ja, ich möchte einfach die Virussache auf den Punkt bringen mit zwei Sätzen. Ja. Und ich möchte einfach sagen, ich werbe für eine bessere, eine tiefere Sicht für das Leben. Und auch hier möchte ich sagen, was ich von einer wunderbaren Ärztin aus Düsseldorf habe kennenlernen dürfen, die eben einen Lehrauftrag für chinesische Medizin hat. Die sagt immer, sie hat gelernt, dass unsere Modelle von heute falsch sein können. Deswegen sage ich in meinen Vorträgen und Seminaren, sage ich immer, pass auf, wenn ihr eine Frage kriegt. Die bessere Erklärung haben wir morgen. Die zweitbeste ist die, die ich gerade erzähle. Und die drittbeste ist die, an die ich gestern noch geglaubt habe. Und mit so einer Herangehensweise schafft man selber auch keine Dualismen, keine Spannung und löst es auf, weil Irren ist menschlich, aber den Irrtum nicht zuzugestehen. Und diejenigen, die den Irrtum aufdecken, die noch aktiv bekämpfen, das ist unmenschlich. Das ist vielleicht der Punkt zu den Kritikern und dann ist es wirklich fertig mit denen. Okay? So. Und die zwei Sätze zum Virus. Und da bin ich sicher. Und ich habe gesagt, ich betreue Leute im Gerichtsverfahren, wenn sie nur diesen Punkt hier reinbringen. Aber das machen sie nicht.
Sie vermeiden die Verhandlung der Sache vor Gericht.
Ja, dann vermischen sie das mit dem Senf vom Bhakti oder irgendein Ding. Und dann, wenn ich denen zwei Punkte hinschmeiße oder drei, dann springen die von einem und dann haben wir 10 Jahre Diskussion, passiert gar nichts. Also, entweder bringe ich die Tatsache rein, die ich natürlich selber auch durchdrungen haben muss, dass ich es auch selber mündlich zumindest vortragen kann in einer öffentlichen Verhandlung, dass die Virologen sich selbst widerlegt haben mit dem, was sie tun, Schritt für Schritt. Sie beschreiben, wir vermehren, extrem schmutzig, wir finden nichts. Dann vermehren wir das Vermehrte nochmals und dann können wir was rechnen mit Millionen Stückchen, wo wir aber die Hälfte blenden und die andere Hälfte so zusammensetzen, dass die im ersten Schritt der Analyse gar nicht menschlich ertaugen. Wenn ich die nur in der Mitte auseinanderschneide, und das war der statistische Schnick, dann kommen die alle als menschlich wieder aus den Dateien daher. So, also sie bauen aus was rein menschlichen, rein mathematischen Modell. So, und wenn ich das vorbringe, dann habe ich doch automatisch die Selbstwiderlegung der Virologie durch sich selbst, da brauche ich doch gar nicht auf mich beziehen. Dr. Lanka hat gesagt, hier, guck mal. Nee, was haben die Virologen publiziert?
Im Grunde Kann man das in deinen Heften nachlesen?
Ja, aber auf jeden Fall.
Dann kannst du damit vor Gericht gehen.
Und dann, ja, also genau, dann fehlt vielleicht auch der richtige... Ja, Entschuldigung.
Die vier Hefte des letzten Jahrgangs, die decken die ganzen Details lückenlos ab. So. Und wer wissen will, wie die Biologie wirklich ist, dem empfehle ich die Ausgaben 1, 2 und 3 2019. Da ist die bessere Sicht des Lebens drin. So, und der zweite Satz zur Virologie, und das ist wirklich der einfachste. Durch diesen Riesenbetrug mit Friedhelm Wilhelm, wo Mertelsmann, alle dabei waren, die ganze Hotwolle, da sind 50 Parlamentarier aufgestanden, hunderte Staatsanwälte waren beschäftigt, das ging ja 300 Millionen Euro, die wollten die zurück, aber die waren schon längst verpulvert, waren weg. Ja. Und da haben die alle gesagt, so, jetzt kommt Wissenschaftsbetrug ins Strafgesetzbuch rein. Weil es ist ja klar, bestraft kann doch was werden, was zum Zeitpunkt der Straftat definiert war als Straftat. So, Rechtsgrundsatz. Positives Recht, das übrigens Film-mich eben raushaben will und ins Naturrecht gehen möchte. Ja. Das ist die Gefahr seiner Funktion. Was er jetzt wirklich absichtlich macht oder so, weiß ich nicht. Aber brandgefährlich, das positive Recht verlassen, also die Menschenrechte, westfälischer Frieden, Völkerrecht und so weiter. Das will er alles verlassen. So. Und ich sag doch einfach, Wissenschaft ist aufgrund diesem Betrug 98, wo Wissenschaftsbetrug gefordert worden ist, ist nicht ins Strafgesetzbuch reingekommen, weil die DFG, das ist dieser halbseidene Verein, der die ganzen Milliarden unserer Steuergelder verteilt an die Forscher, die haben gesagt, um Himmels Willen, Wissenschaft kann doch nur durch Wissenschaftler begutachtet werden. Und außerdem gibt es nicht viel schwarze Schafe, die wird man doch sehen, weil sie eben schwarz sind.
Das funktioniert, wenn alle ehrlich wären. Das ist ja rein Theorie. Ja?
Ja, und deswegen schreiben wir die Regeln unserer wissenschaftlichen Arbeit, an die wir uns schon immer gehalten haben, die schreiben wir jetzt mal auf und machen die über die Arbeitsverträge binden. So, und da ist der Selbstzweifel, die Selbstüberprüfung, ist an Nummer eins. Und das hat jeder wissenschaftlich unterschrieben. So. Und deswegen darf eine Aussage nur als wissenschaftlich ausgegeben werden, wenn Kontrollversuche dokumentiert sind, die zeigen, dass nicht die Technik, die ich anwand, das Ergebnis produziert. So. Und seit 1954, wo die neue Virologie, die Genstrang-Virologie sich entwickelte, hat kein einziger der Wissenschaftler, obwohl Professor Kutschera in einem Interview mit Kaiser, ich meine, der muss auch noch einen abkriegen, der wusste ganz genau, dass Kutschera hat gesagt, natürlich sind die Kontrollversuche gemacht, ich war schriftlich hinterher, nein, der kann das gar nicht her sein, die sind nicht gemacht worden. Kutschera hat es einfach behauptet und Kaiser hat es geschluckt.
Ich habe es gesehen, ja.
Ja, und dann macht er nichts mehr weiter und schreibt ein Buch über den Kult des Gut und Böse, und stabilisiert den ganzen Quatsch.
Also, ja, wundervoll, genau. Ja. Dann brauchen wir doch im Prinzip nur noch eine Gerichtsstrategie, um da die Gerichte dazu zu bringen, die Beweisführungen nicht mehr zu umgehen. Genau. Das ist ja ein vollkommen absurdes Verfahren, was wir hier haben.
Absolut. Ich sage einfach, ich mache jetzt eine Maßnahme nicht, ich lasse mich jetzt auch nicht impfen, weil die Wissenschaftler sich selbst widerlegt haben. Deswegen ist das Infektionsschutzgesetz außer Kraft, weil das fordert ja mit einer Sollbestimmung in Paragraph 1 Satz 2 Wissenschaftlichkeit aller Beteiligten. Und die ist nicht gegeben. Oder ich bringe nur die Tatsache auf, die jeder Laie in 5 Minuten überprüfen kann. Das Wort Kontrollversuch kommt ja nirgendwo vor, geschweige denn die Dokumentation.
Auf gutem Grunde natürlich.
Ja. Und deswegen ist jede einzelne Publikation aller Virologen, die krankmachende Viren behaupten, seit 1954 sind unwissenschaftlich. Und deswegen ist das Infektionsschutzgesetz nicht gültig, weil die zentrale Voraussetzung, dass es da Wissenschaft ist, nicht gegeben.
Also wir wissen ja, dass wir da so einige nicht gültige Sachen haben, die wir nicht hinterfragt bekommen, weil die Gründe für die Nichtgültigkeit der Erklärung einfach unterdrückt werden und vor Gericht nicht verhandelt.
Genau. Und das ist die Funktion der Kritik, diese frohe Botschaft, es gibt keinen Kaiser, das zu unterdrücken und einfach weiterzumachen. Das ist die Funktion. Die Intention, bei manchen weiß man ein bisschen, aber okay. Jetzt ist der Punkt doch so. Wenn ich einbringe, ich lasse mich nicht impfen, ich zahle kein Maskenmandat, weil ich weiß, Die Virologen haben sich widerlegt. Oder sie sind unwissenschaftlich bei Kontrollexperimente. Deswegen ist das Infektionsschutzgesetz außer Kraft. Und deswegen sind alle Corona-Maßnahmen, die sich aufs Infektionsschutzgesetz beziehen, illegal. Und eins garantiere ich, wenn das die Ebene der Oberlandesgerichtsbarkeit erreicht oder das Bundesverfassungsgericht, dann bin ich sicher, also ziemlich sicher, dann geht die Politik baden. Weil im Masernvirus...
Richtig. Und das ist der entscheidende Punkt, Herr Dr. Lanker, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Deswegen wird das wahrscheinlich, man weiß ja nicht, was alles passiert, wahrscheinlich nicht passieren. Denn wir haben ein System sozusagen, bei dem sich die Katze ständig in den Schwanz beißt, nicht wahr? Die Gerichte arbeiten aus politischen Gründen so fehlerhaft, wie sie arbeiten, unterdrücken Beweisführung und wollen das nicht sehen. Und das kriegen sie nur auf politischem Wege geregelt. Wenn der Justizminister sozusagen die entsprechenden Dinge fallen lässt, dürfen Gerichte plötzlich anders entscheiden. Dann kommen die Beweisführungen oder die Erklärung der Nichtbeweisführung kommt dann auf den Tisch. Dann können die Gerichte nicht anders urteilen. Das wissen alle Beteiligten natürlich. Und dann kracht dieses, ich würde mal sagen, Krankheitssystem zusammen. Aber es ist eine politische Frage und rechtlich im Moment nicht zu lösen. Deswegen habe ich immer sehr davor gewarnt, bei bestimmten sehr euphorischen Stellungnahmen eines bestimmten Anwalts vor 2 Jahren ungefähr oder vor 1,5 Jahren und 1 Jahr, dass das eine politische Kiste ist und dass, wie soll man sagen, die Politik nicht von Advokaten bestimmt wird, nicht wahr? Sondern von Leuten, die Politik bestimmen. Das ist etwas andere Herren.
Ja, ja, das ist klar. Aber ich bin trotzdem aus ganz konkreten, also da könnte ich jetzt einige Dinge, und wir werden das auch mal machen, erzählen, warum ich sehr, sehr positiv gestellt bin. Weil innerhalb des Systems gibt es Leute, die sehen eben, dass der Baum abgesägt wird. Nicht nur der Ast, Ivan Illich. Ja. Und da gibt es auch eine ganze Reihe Richter. Also die heutigen Snowdens, wenn ich jetzt irgendwie einen ganzen Schriftverkehr bekomme vom OLG Stuttgart oder vom Ding, dann habe ich den einfach, aber ich weiß nicht von wem. Ehrlich, und ich habe alles. Und ich kriege alles, was ich will, ich brauche es nur wünschen. So, und dann ist es da. Und die Leute sitzen im System, sie sind die Minderheit. Ja? Aber wenn es drauf ankommt, können die an die Öffentlichkeit gehen, sehr wirksam, und das werden sie auch tun. Und ich erinnere daran, dass es einfach im Masernvirus-Prozess unglaublich heiß war. Es war heiß. Warum? Ja. Weil der Richter am Landgericht Ravensburg, das ist ja hier, wo dieser Clown, wie heißt der, Schwab, vor dem haben Leute Angst, das ist ein billiger Selbstdarsteller. Der hat überhaupt kein Dings, nur weil er mal den Kissinger kennengelernt hat und so weiter, ja, und ein bisschen Insider wusste, was jetzt den Angst da oder da planen, ein bisschen hat er sich aufgeblasen.
Also so der Flurfunk, ja.
Der ist unterbemittelt, der ist irgendwie bei 2 Jahren stehen geblieben, würde ich mal vermuten, ja. So, auf jeden Fall.
Ich nenne ihn immer Hausmeister, ja.
Ja, ja, ja. Oh. Ja. Oh, mein Gott. Ja, also der ist 15 Kilometer von hier. Ich habe den angeschaut. Ich meine, seine ganze Familiengeschichte, was da gelaufen ist, der ist massiv misshandelt worden von seinem Vater. Ja. Der ist komplett traumatisiert, der ist Narzisst und so weiter. Der hat es nicht auflösen können, leider. Ja.
Den richtigen ausgesucht, ja.
Deswegen ist er ja umso harmloser, ja. Der Richter in Ravensburg hat einen Fehler gemacht. Es war alles abgemauschelt. Selbst mein Anwalt war gekauft. Ja, ich durfte dem Gutachter als Virusentdecker gar keine Fragen stellen. Das muss man sich vorstellen. Nachher habe ich rausbekommen, der hat nie in der Virologie promoviert. Der Dr. Andreas Podbielski. Grüße nach Rostock. Pass auf, du, die Mütter warten auf dich mit den Impfschäden. Ich würde mal, geh doch da rein. Da kannst du jetzt Straßenkampf machen.
Oh mein Gott, wir lachen hier, aber es ist...
Also, ich meine, Podbielski ist Bakteriologe und taucht hier als Gutachter auf. So, und ich durfte dem Gutachter nichts sagen. So, jetzt war aber so, dass die in der Kammer komplett umgestellt haben, direkt vorm Verfahren, und der vorsitzende Richter alles ermittelt hat. Das darf er gar nicht. Das muss der Beisitzer machen und er kriegt erst 2 Wochen vor Prozessbeginn, kriegt er die Akte, dass er sich aus der Medienberichterstattung, die haben mich ja schon heiß gekocht vor dieser Geschichte, ja, dass er da nicht beeindruckt ist. So, und jetzt stellt ihm aber eine frisch promovierte Juristin an ihrem ersten Tag im Gericht an, Marie Brutscher aus Tübingen promoviert, macht ihren ersten Tag am Gericht und die war noch nicht abgeschliffen, ein absoluter Rohdiamant, logisches Denken, eine Schwebekäpsele halt, ja. Schwabe können alles, bloß nicht Hochdeutsch. So, und dann eben stellt die dem Gutachter die zentralen Fragen, die ich nicht stellen dürfte. Nämlich, ob die Kontrollversuche gemacht worden sind, ja oder doch nicht. Ja. Und da bricht der Gutachter zusammen, obwohl er in seinen 2 Gutachten, ja klar, ist gemacht und so weiter, fängt an zu zittern, hyperventiliert, roter Grin, schwitzt wie Schwein. Ich gebe das Victory-Zeichen ins Publikum, weil ich wusste, jetzt hat er gewonnen. Was passiert? Der Richter macht ein Standurteil, ein Stuhlurteil, das gibt's im Strafrecht, weil da die Ermittlungen abgeschlossen sind. Ja. Aber im Zivilrecht gibt's ein Stuhlurteil ausdrücklich nur dann, wenn der Fall einfach ist, wenn sich die 2 Parteien einig sind, dass hinterm Bild doch kein Schimmel war und ich jetzt die Miete komplett zahle. So, und dann ist vorbei, dann ist das Ding. Aber im Zivilrecht, vor allem wenn ein Gutachter drin ist, wenn kompliziert ist, muss das Gericht sich mindestens 3 Wochen Zeit zum Nachdenken lassen, dass sie nicht emotionalisiert werden. Also steht der Richter auf. Die ganzen Gerichtsreporter, ich kenne sie ja vom Fernseher, die waren ja alle da, die fluchen alle und sagen, was für eine Scheiße, das ist ja Rechtsbeugung. Weil die dürfen ja kein, die waren alle auf einen langen Prozess aus, dachten richtig. Urlaub am Boden.
Die waren gar nicht vorbereitet, weder technisch noch sonst wie, ja, genau.
Und dann macht der ein Stuhlurteil. Und deswegen war ich auch ruhig geblieben, weil ich wusste, das ist Rechtsbeugung. Und den kriege ich dran. Und das war's. Deswegen wusste ich, sobald ich in dem Moment, wenn ich einen Anwalt finde, das war zugegebenerweise sehr schwierig.
Ja, das war das Entscheidende.
Einer war dann auch plötzlich tot, ja, so, der das Mandat übernommen hat. Und dann habe ich eben eingefunden, der die Eier hatte, sagen wir mal so, der hatte die Frau, die hat ihn gezwungen, das Mandat zu übernehmen. Okay, auf jeden Fall. Ja, der Franzose sagt ja, cherchez la femme, ja, wenn irgendwas los ist, ja. So, und der hat das Mandat übernommen und war gleichzeitig der Kronzeuge für die Rechtsbeugung in Ravensburg, weil der dabei war, zufällig, weil seine Frau ihn dahin schickte.
Ja, ja.
Und dann war er der Zeuge für die Rechtsbeugung und die konnten ihn ja nicht ablehnen, weil sie hatten ihn ja zugelassen bei Gericht. So und die letzten Tag der Frist habe ich meine Stellungnahme noch eingereicht. Da war der letzte Punkt die Rechtsbeugung. Deswegen wusste ich werde gewinnen, weil die Justiz nie einen hochlässt. So, was ist jetzt passiert? Damit am Bundesgerichtshof die wissen, Junge, die Revision wird nicht angenommen, sonst ist die Kacke am Dampfen. Weil, ich meine, ich hatte ein Riesenproblem, einen Anwalt zu finden. Das sind ja nur 48, die zugelassen sind. 47 vertreten die Pharmaindustrie. Eine eben so nicht, die hatte ich nicht erreicht. Dann war ich gezwungen über einen Apothekerfreund, der den kennt und so weiter. Dann habe ich halt den genommen, wo ich einen persönlichen Bezug hatte. Ich habe einen Freund, der ist Apotheker und macht ganz richtig wichtig tolle Kräutersachen und so weiter. Ja. So. Und der kannte den und dann habe ich das gemacht. Dann ruft er mich an und sagt, ja, danke, ich habe schlechte Nachrichten. Eigentlich habe ich doch auch eine gute Nachricht, weil mein Chef geht in Rente. Ich fusioniere mit einer anderen Kanzlei, da geht auch ein Chef. Aber der Anwalt ist der Anwalt des Klägers, Son Verpeiler, David Badens.
Das ist natürlich alles reiner Zufall, nicht wahr?
Und er wird absolut mehr Neutralität. Und dann habe ich wirklich wieder ein paar schlaflose Nächte und wie man sieht, ein paar Haare gelassen, weil ich meine, es geht nicht ohne Spuren vorbei. Da ging es ja um alles.
Ja.
Da ging es echt um alles. Und dann eben habe ich einen Anwalt bekommen, der das übernommen hat. Und der hat mir gesagt, Alanka, Sie sind jetzt auch lang nach dem Verfahren sind sie mucksmäuschenstill. Und wer mich jetzt sieht, weiß, es ist ziemlich schwierig, ja, dass ich mucksmäuschenstill bin.
Ja.
Und weil es kommt ein Urteil aus Karlsruhe vom Bundesgerichtshof, das muss so laufen, weil die blamieren sich. Und ich habe ganz gute Karten. Das wusste ich auch, dass ich gute Karten habe. Aber wenn da ein Anruf kommt von Bonn, vom Gesundheitsministerium oder von Berlin, dann wären sie in ganz feine Salamistückchen zerschnitten und das wären sie gesellschaftlich, finanziell, persönlich werden sie es nicht überleben.
Nicht verstehen.
100%. Ja. Die machen sie fertig, fix und fertig. Die Medien werden auf sie zum Fraß vorgeworfen, sie sind fertig. Und ich musste schweigen, weil nachdem auch der Bundesgerichtshof Ende 2016 die Revision krachend zurückgewiesen hat, das war zuerst in der vierten Kammer, dann geht es in die erste Kammer und dann habe ich wieder Schreck bekommen. Warum? Weil der halbe Bundesgerichtshof und der Bundesgeneralstaatsanwalt Dr. Nehm waren in der Kanzlei zur Geburtstagsfeier, die den Kläger vertreten hat.
Das ist nicht normal.
Das ist heute noch drauf auf dem Internet. Bitte.
Ja. Und eine unglaubliche Geschichte. Ich bin froh, dass wir das noch hier heute bekommen haben, weil das sind natürlich ziemliche Kracher-Nachrichten. Ja?
Nein, aber jetzt kommt der Kracher und dann sind wir wirklich fertig. Der Kracher
das ist ja, sage ich jetzt schon mal so, nur zur Beruhigung einfach. Wir werden noch bestimmt irgendwann ein drittes Gespräch führen. Also es wird nichts hängen bleiben. Wir lassen nichts umgedreht. Gar keine Frage. Und jetzt bitte die letzte Geschichte, Herr Dr. Lack.
Also, das OLG, Oberlandesgericht Stuttgart, hat ohne Not ins Urteil geschrieben, etwas, was ich nicht wusste. Das habe ich später erfahren, als mir ein Snowden aus dem Gericht den ganzen Verkehr. Es war nämlich ein Richter auf meiner Seite und den hat man geschasst. Mhm. Und da ist noch mehr gelaufen, aber das machen wir im dritten Gespräch. Das ist richtig witzig. Die hatten alle Muffensausen.
Ich meine, das ist ein Krimi, ja?
Ja, die hatten alle Muffensausen, weil sie wussten, mit mir ist nicht gut Kirschen essen.
Ja, ja, richtig.
Und ich bringe die Richter zur Verzweiflung, beziehungsweise um zum Recht zu sprechen. Und ich kann sagen, ich habe im 2009 den damaligen Leiter vom Robert-Koch-Institut, den Professor Reinhard Kurt, den habe ich dran gekriegt. Den habe ich in den Meineid gebracht. Dann wollte man mich psychiatrisieren und so weiter. Dann bin ich zur Psychiaterin gegangen und habe gesagt, here I am.
Ja, aber
bevor wir reden, soll sie gucken, was ich geschrieben habe. Weil jetzt muss sie mich unbedingt als krank erkennen. Aber wenn sie bitte liest, was ich mache. Und dann hat sie dem Gericht geschrieben, der ist voll zurechnungsfähig.
Genau, das war die Geschichte, ja.
So, also das war Kurt 2009 Berlin und jetzt schreibt das OLG ins Urteil rein und das habe ich auf meiner Internetseite, das ist ja alles, die ganzen Dokumente sind ja alle da, schreibt, dass das Gericht in Ravensburg die 6 Publikationen, die es hatte, gar nicht in der Akte hatte. Und das ist eine fette Rechtsbeugung.
Absolut.
Für alle 3 Richter? Mindestens 1 Jahr Gefängnis und weil hier Impfschäden letal sind, die dann als Dienst an der Gemeinschaft bezeichnet werden und deswegen vom Staat kompensiert werden sollten. Impfschäden kriegen aber nur systemkonforme Familien, und das sind meistens die sowieso schon haben. Und die anderen wären die Mütter und die Väter zum Teil angeklagt, sie hätten ihre Kinder umgebracht. Schütteltrauma und so weiter. Und ich bin stolz, und das machen wir vielleicht fürs dritte Gespräch, ich habe einen unschuldig in der Öffentlichkeit verurteilten Vater nach einer experimentellen 10-fach-Impfung seiner Tochter, die da den Kopf nicht mehr zurückgekriegt hat. Und als sie aufhörte zu schreien, nach 3 Monaten war sie tot. Und den hat man in der Öffentlichkeit als Bestie im Mörder dargestellt. Im Gefängnis ging es dem echt dreckig. Und den habe ich unter massiven Körpereinsatz. Wenn ich sage Körpereinsatz, dann meine ich Körpereinsatz. Ich war bei der Bundeswehr. Ich kann, was man dort lernt, das kann ich. Das kann ich. Und das habe ich eingesetzt und habe diesen Typen mit vollem Körpereinsatz aus dem Gefängnis rausgeholt.
Donnerwetter.
100%.
Das müssen wir später mal klären, weil wie das geht, weiß ich nicht. Bisher, wie soll man sagen, sind die Knäste.
Naja, Körpereinsatz.
Ja, aber sind Sie mit vorgehaltener Pistole oder mit einem Knüppel in der Hand durch die Pforte gelaufen oder wie?
Ja, der Knüppel war in einem Kindersarg und da war eine Riesenspritze drauf montiert und auf der stand rot impfen und auf dem weißen Kindersarg mit Messingplaketten stand drauf Impffolgen. Mit dem bin ich reingelaufen und die dachten, ich bin Django. Und das sei eine Ratte, eine Wumme da, das ist im Kino, die haben zu viel Kino geguckt. Ja. Ich hatte eine Riesenklage, Betrogen an der Justiz, ja, weil ja. Ich meine, ich hatte den am Krage, den leitenden Oberstaatsanwalt, ich hatte den am Krage, glauben Sie mir, den hatte ich am Krage. Und Kriege, Bedrohung, Gewalt gegen die Justiz, alles im Sand verlaufen, alles im Sand verlaufen.
Köstliche Geschichte. Also, lieber Herr Dr. Lanka, ich sage herzlichen Dank. Dies hat zum Schluss noch eine furiose Wendung genommen.
Absolut.
Und deswegen, mit dem Prozessgeschehen.
Ich meine, das OEG schreibt, die haben in Ravensburg Rechtsbeugung gemacht. Ja. Deswegen BGH durchwinken. Weil sonst gehen die in Ravensburg ins Café Gitterle. Das nennt man Schwäbisch Gefängnis. Café Gitterle.
Ja.
Das ist spannend. Ich glaube, es ist nicht aller Tage Abend an der Stelle. Nee,
sicher
nicht. Aber ich denke, jetzt brauchen wir ein Stückchen Politik und vor allem, dass Sie weitermachen natürlich.
Ja, und deswegen bin ich doch dankbar, dass wir, dieses Format hat wirklich was mit 2 Stunden. Man kommt in den Redefluss, Sie strukturieren meinen Redefluss, ja, und so kann man das Wesentliche rausholen. Ja. Und das Wesentliche ist, die Virologie hat sich selbst widerlegt.
Ja.
Die Virologie, ein anderes Argument, hat eben sich als antiwissenschaftlich, als unwissenschaftlich bewiesen. Damit ist das Infektionsschutzgesetz außer Kraft gesetzt. Corona ist vorbei.
Ja.
Punkt. Es war niemals da.
Ja, genau das ist das.
Es war jetzt, Biowaffe,
jetzt
aber hier
im Kopf. Lernen sozusagen, wie wir das auf der Straße erzwingen, dass das so viele Leute hören, dass das nicht mehr unterdrückbar wird. Auch das kann ein Grund für, ich will mal sagen, veränderte Gerichtsentscheidungen sein.
Und absolut. Und ich bin sicher, ich glaube fest, bei meinem Herz, bei meinem Gefühl, bei meiner Intuition, die Virusfrage kann diesen heraufziehenden Krieg verhindern. Und nicht nur verhindern, sondern endlich dieses duale Gut-Böse, das Verurteilen einander auflösen, wenn wir unsere Biologie endlich verstehen, dass es da nichts Böses gibt, sondern Mechanismen, die manchmal eben uns übermannen oder überfrauen, sodass wir dann außer Kontrolle sind und Dinge machen, die wir bei klarem Verstand nicht tun. Ja.
Vielen Dank, Herr Dr. Lanka. Alles Gute. Stefan, bleiben Sie vor allen Dingen munter. Und gesund hätte ich beinahe gesagt, aber dann denke ich mal an diese frommen Corona-Typen-Wünsche. Ja, deswegen sage ich das lieber nicht.
Aber ich kann ja mal was sagen. Ich denke, aber seit Donnerstag kann ich wieder ruhig schlafen. Und das ist wahr. Seit Donnerstag schlafe ich wieder ruhig.
Donnerstag jetzt.
Mhm. Ja.
Letztes Wort. Welches Ereignis hat das hervorgebracht, diesen ruhigen Schlaf?
Naja, die Frage stellen heißt die Frage beantworten. Herr Hürstl, Sie haben vor ein paar Tagen bei Auf 1 ein entsprechendes Interview gegeben.
Ja, aber...
Und habe da die Hintergründe erläutert.
Ja, das ist richtig, ja.
Ich meine,
mit erheblichem Erfolg. Ich habe gerade eine Telegram-Botschaft gekriegt von Auf 1 und da hieß es, wird irrsinnig angeguckt. Also,
ja, ich meine, Sie haben es doch auf den Punkt gebracht. Ich bin Ihnen doch dankbar. Sie sprechen mir aus einer Seele mit einer Sprache, die ich hoffentlich auch noch lerne.
Ja, tauglich, ja. Aber ich muss sagen, Ihr Anmarschweg ist deutlich schwieriger, denn Sie kommen aus einer Sprache, die ist, ich meine, sagen, far off. Ja. Alles Gute, Herr Dr. Lanka.
Ja, ich bedanke mich so bei Ihnen, auch für Ihre Sache, gerade bei Auf 1. Ja. Und seit das läuft, ich bin ganz positiv. Da haben wir vielleicht noch eine dicke Zeit durchzumachen. Ja. Aber das Licht ist da und es kommt aus dem Osten.
Ja. Das ist ein gutes Schlusswort, Stefan.
Gutes Schlusswort, genau so ist es. Alles Gute.
So ist es. Danke vielmals.
Danke dir.
Für Ihr Tun. Grandios.
Danke gleichfalls.